Werden Stacheleber jemals spielbar? Wie könnte die Lore dazu verlaufen?
Oh, Bruder, das ist ein Zitat. Dies ist ja ein Zitat. Stacheleber. Naga bin ich ja dabei, ne? Astrale bin ich ja dabei. Aber Stacheleber?
Das, also, um ehrlich zu sein, ich finde die Stacheleber und ihre Lore ziemlich geil. Also, das ist jetzt wirklich so, keine Ahnung, ne? Also, für diejenigen, die es nicht ungefähr nicht so wissen, das geht um Agamagan heißt er, glaube ich. Das war der wilde Gott der Wildschweine. Und der hat im Krieg der Ahnen vor 10.000 Jahren gegen Dämonen gekämpft und wurde getötet von Top-Manorot.
Ja, genau. Deswegen, das erfahren wir auch in der Dungeon. Krall oder Kügel, weiß ich gar nicht. Nee, Krall, ne? Ein Krall.
Einen von den beiden, die sind ja nebeneinander. Auf jeden Fall, genau, der wurde da getötet im Süden des Brachlands, also des heutigen Brachlands. Mhm. Und sein Körper, aus den Überresten ist dieses Gebiet entstanden. Deswegen sind da überall diese Stacheln im Boden. Das sind quasi die Stacheln von diesem Wildschwein. Mhm. Und die Anhänger und seine Nachkommen, die haben sich dann da niedergelassen. Und es ist auch ganz interessant so, dass sie auch intelligent sind. Die sind ja... sind ja durchaus primitive Humanoide, kann man sagen.
Ja, ja, genau. So, aber da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus, ne? Primitiv. Ja. Also intelligent, eine gewisse Intelligenz ist da. Also so den Spiegelcheck würden sie schaffen, aber mehr aber auch nicht.
Ja, die sind jetzt keine Hochzivilisation wie Nachtelfen oder so, aber die sind vielleicht so knapp über den Murlocs. Nicht weit, aber ein bisschen darüber.
Und deswegen alleine nein. Allein deswegen nein. Ja.
Aber allein die deswegen. Geißel hat zum Beispiel auch versucht, sie, dass sie auch, glaube ich, Lore in Cataclysm, als die Dungeons da
überarbeitet worden sind. Die Geißel sind eigentlich in per se hirnlose Zombies, die einfach nur auf Willen ja machen.
Genau, so, also, so wurde es dann auch, glaube ich, gemacht. Ne? Da war dann ein Licht, der hat die dann kontrolliert zu großen Teilen oder befehligt.
Ja, das haben wir im Hügel der Klinghauer, den Versuch.
Ja, was ich ganz interessant finde, ist, es könnte Verbindung zu Kifun geben. Auch da geht es wieder um Vegetation und so. Da gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten. Okay. Es gibt auch noch gibt's ein Video von Zaxxas drüber, ein englischer Content Creator. Oder englischsprachig, ich weiß ja gar nicht, wo der wohnt. Da spekuliert er über die Bedeutung der Rose, also die Pflanze. Die kann man durch verschiedene Flavortexte im Spiel mit den Stachelebern verbinden. Und dass es eine Verbindung zu den Haaren hier geben könnte.
Das sehr wird wild.
Ja, er meinte auf jeden Fall, wir sollen uns nicht wundern, dass wenn wir irgendwie in dieses Deep-Root-Gebiet kommen, wo die Haaren hier sind, wenn wir dort Eber und Stacheleber und so weiter finden.
Ich meine, wir leben in einer Welt, in der ein Oger und ein Ork, und jetzt stellt euch das ruhig bildlich vor, miteinander was hatten. Ja. Falls ihr dieses Bild loswerden wollt, stellt euch vor, wir sind in Baywatch und Angela Merkel hätte dort mitgespielt.
Also Orks und Ogre sind ja, also haben mehrere, das sind ja die, oh Gott, Marukai oder so ähnlich? Oh, ich weiß nicht mehr genau. Nee. So wie Rexa. Rexa ist der
Rexa ist, oh ja, die heißen anders.
Auch so ähnlich. Ja. Wie heißen die denn nochmal?
Ich komme auch nicht drauf.
Mognatal.
Mognatal, genau.
Davon gibt es mehrere, aber Rexa ist der bekannteste. Richtig. Was daran noch spannend ist, ist, dass die Orks und Oger, die sind auch verwandt untereinander. Also,
ja, genau. Die sind weiter.
Ich hab's immer weiterentwickelt, genau. Das sind beides Brecher. Es gibt verschiedene Brecher. Ogron. Oger, Orks und dann gibt es noch weitere, deren Namen ich auch immer alle vergesse. Das sind alles ehemalige Steinelementare, die durch die Sporen von den Sporenhügeln infiziert worden sind und dann wurde aus Stein Fleisch. Und so haben sich dann Steinelementare in die verschiedenen Spezies entwickelt. Es ist, glaube ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ob wirklich klar ist, dass die Orks sich aus den Ogern entwickelt haben oder ob die parallel sich entwickelt haben.
Ich glaube, das war eine Trennung. Ja, die sind halt weiter, ne? Also die Oger sind. Doch, ich denke schon, ja. Die Oger sind eine Weiterentwicklung von den Ogron. Und daraus sind ja auch die Oger entstanden. Also ich denke, bei den Ogron gab es die Spaltung und dann eine Richtung hat sich Richtung Ork entwickelt und eine ist halt Richtung Oger geblieben oder wie auch immer, denke ich so, ja.
Ja, das ja, könnte sein. Es könnte so eine Weiterentwicklung sein.
Ja.
Es gibt noch mehr, es gibt auch die Gronlinge zum Beispiel, gibt es auch noch. Und, den, ja, und die Ogron gibt es noch.
Aber wie gesagt, um darauf zurückzukommen, Lore haben sie definitiv. Die Stacheleber haben relativ viel Lore. Also wirklich hintergrundtechnisch gesehen ist da einiges am Start. Aber spielbar im Leben nicht. Zu dumm, auf Deutsch gesagt.
Ja, und ich glaube auch ein bisschen zu nischig. Also ich glaube, wenig Leute würden sich dafür begeistern können. Also wobei, gut, sie haben auch die Mechagnome gebracht, dafür kann sich auch keiner begeistern. Vielleicht ist das kein Kriterium.
Aber ich glaube, Mechagnome sind noch interessanter als, ja, weiß ich nicht. Ich würde direkt auf die nächste Frage gehen. Bevor ich das verpatze, nämlich die wir schon wo ich gesagt hatte. Jetzt gehen wir richtig religiös rein, jetzt wird's richtig tief. Das ist so eine richtige Frage auch für Maurice, deswegen finde ich cool, dass ich die jetzt stelle. Das ist sehr geil.
Perfekt.
Was sind wir? Also wir Spieler. Wer hat uns erschaffen? Und was ist unsere Mission? Warum sterben wir nicht?
Also, das sind jetzt mehrere Fragen. Auf das erste, was sind wir, würde ich tatsächlich mit den Worten eines weisen Zwerges antworten. Du jetzt bist, kommt's. Was du sein willst.
Eieieiei. Ja.
Und ich glaube, das ist auch schon die tiefere Antwort. Ja, das sagt, glaube ich, Magni, als die Irdenen da aufwachen am Ende des Dungeons. Mhm. Und dann fragt doch diese Irdene so, wer bin ich und was und so weiter. Mhm. Und dann sagt er ja, du bist, was immer du sein willst. Und das ist die tiefere Weisheit hier tatsächlich. Aus meiner Sicht unterscheiden sich die Sterblichen, also Orks, Zwerge, Menschen und so weiter, von den Göttern, Titanen, whatever, leeren Fürsten und so weiter, im Wesentlichen durch eine Sache, nämlich wie stark ihr freier Wille ausgeprägt ist. Das macht uns zu Sterblichen. Das macht das zeichnet uns aus, unser freier Wille. Je höher diese Wesen sind, desto mehr sind die gebunden an diesen schöpferischen Plan der Ersten. Ob das jetzt die Titanen selbst sind oder noch andere Wesen ist dabei, spielt, glaube ich, nicht so eine große Rolle. Es erfordert quasi freien Willen, um sich davon zu lösen. Und das zeichnet uns Menschen aus.
Mhm. Und Spieler, weil wir sind ja nicht alle Menschen. Und jetzt würde ich noch mal ein bisschen aus der religiösen Tiefe das Ganze ein bisschen verlassen und sagen, wir sind spekulativ. Also wir sterben erstmal nicht, also das ist jetzt ein Fakt, wir sterben nicht, weil die Kyrianer zu uns sagen, nee, Bruder, du hast noch eine Bestimmung und du bist noch viel zu wichtig. Es ist noch nicht so weit, dass du gehen darfst. Also das ist jetzt der Fakt dahinter, warum wir nicht nach Shadowlands kommen. Dann würde ich noch behaupten, was sind wir oder warum sind wir so crazy, krank und immer wieder? Weil klar, Blizzard und wir sind der Spieler. Aber ich würde behaupten, dass es da mittlerweile schon so eine Art Grund gibt. Und zwar, wir sind schon ein besonderes Kind von Azeroth. Wir sind schon so ein bisschen dafür da, das Gleichgewicht in der Existenz zu bewahren. Wie soll ich das sagen? Wir sind die Rechnung, die man haben, die mitgerechnet wird in der Welt. Ne? Mhm. Keine Ahnung.
Wir sind aber, also das ist halt das Faszinierende. Der Grund oder einer der Gründe, warum wir so häufig triumphieren, also gegen voll die krassen Wesen und so, ist, dass die nicht mit uns rechnen. Weil die nicht mit uns rechnen können.
Genau.
Weil wir unberechenbar sind, weil wir einen freien Willen haben. Hätten wir keinen freien Willen, sondern würden wir deterministisch handeln, also Ursache-Wirkungsprinzip, könnten die super intelligenten Oberbösewichte immer vorausahnen, wie wir handeln.
Ja.
Aber dadurch, dass wir eben nicht deterministisch sind, dass nicht festgelegt ist, wie wir handeln werden, sondern wir auf einmal ganz komische Dinge tun teilweise, sind wir für die so ein unberechenbares Faktor. Und deswegen haben die Probleme, uns ja zu stellen oder so. Das kriegen
wir
die nicht kalkuliert.
Weil wir sind ja nur ein Mensch, Ork, was weiß ich. Und dadurch sind wir halt immer extremst unterschätzt. Und weil ich das gerade auch noch lese, nein, es gibt uns im Paralleluniversum. Es gibt uns nicht nur einmal. Genau wie Thrall und so. Thrall hat ja auch, es gibt ihn ja auch quasi in einer anderen Zeitlinie, da ist er, ich weiß immer noch nicht, wie die heißt, die Anführerin von dem Magar. Aber auch wir haben einen Dragonflight. Alternativen von uns und mit Chromie Time oder so, glaube ich, irgendwann mal, haben wir Alternativen von uns begegnet, oder sind wir denen begegnet.
Mhm. Definitiv. Gaya heißt die, glaube ich.
Ja, genau, Gaya. Ja, aber von uns gab es auch Alternativen, also auf den alternativen Zeitlinien.
Ja. Boah, ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, wie ich denke, dass sich das zusammenzureimen ist. Aber ja, es kann sein, dass es uns mehrmals gibt. Da ist die Frage, was das genau bedeutet und so.
Ja, ja, das ist halt, das ist krass. Ja. Aber, und das ich ist das, finde ich, auch.
Ja? Ja, ich weiß noch nicht genau, also in dieser ganzen Erzählung, welche genaue Rolle Azeroth spielt. Aus mehreren Gründen. Einmal dieses, dass wir nicht, wenn wir sterben, dass wir zurückgebracht werden oder dass wir nicht in die Shadowlands gehen, dass das an den Kyrianern liegt, stimmt teilweise. Wir haben ja, ich glaube, das sind die Bringer oder sind es die Sucher? Mhm. Ich habe den genauen Begriff weiß ich nicht mehr. Aber diejenigen, die hier hinkommen von den Kyrianern und bewerten, ob wir sterben sollen oder nicht. So, das stimmt, aber wir haben auch die Einmischung von Azeroth selbst, zum Beispiel bei Vol'jin. Als Vol'jin gestorben ist, sagt Ehir von den Walküren von Odin, dass die Hand of Valor, also die Hand der, was weiß ich, Ehre, der Gerechtigkeit, ja, dass die sich da eingemischt habe. Und dann erfahren wir von Muisala in der Ardenwald-Quest, also wenn man Pakt Ardenwald spielt, glaube ich nur, ja, dann erfahren wir von Muisala, dass Azeroth das war, dieser Eingriff ins Schicksal.
Ja.
Und das heißt, Azeroth hat verhindert, dass Vol'jin gestorben ist. Er ist dann gestorben später, aber er hat ja Battle for Azeroth gab es eine Quest, also wo wir mit Vol'jin interagiert haben und so weiter. Und das ist passiert aufgrund dessen, dass Azeroth das wollte.
Ja, so, genau. Also wir haben ja schon einiges, ne, auch mit den Irrwischen und so ist natürlich auch so eine gewisse Sache, da wiederbeleben und sowas.
Und das heißt, wir könnten auch den Dreh machen, von wegen, dass wir deshalb vielleicht immer nicht sterben oder dass bestimmte Helden nicht sterben, weil Azeroth das verhindert. Das könnte auch ein
Punkt sein. Also das hat halt seine Gründe. Auch die großen anderen Wesen beschützen uns, weil manche um unsere Stärke wissen, Nostormu oder so, der uns eben auch oft genug vor dem Tod schützt, weil er einfach weiß, wir sind die Nuance, die Azeroth braucht, die Realität braucht. Und ja, eigentlich müsste sich im Kosmos über uns Geschichten erzählen. Ich bin mir sicher, zum Beispiel ein Medivh oder eine Venari tun das auch. Aber eher im kleineren Rahmen. Die großen Bösen oder sowas, die unterschätzen uns ja eben immer. Das ist ja der Point, ne? Also die sehen ja uns, auch die Titanen. Die Titanen sehen sich durch ihre hohe Intelligenz, Logik einfach immer viel zu krass, als dass sie eben mit uns rechnen. Aber genau das, und das hat gerade auch Pampas da geschrieben, genau das andersrum ist eben Xalatas. Xalatas bewundert uns genau deswegen. Sie sagt uns ja ganz klar, guck mal, was ihr alles schon gemacht habt und geschafft habt, was ihr alles schon weggehauen habt, und deswegen feiere ich euch. Und deswegen ist Xalatas ja auch der erste so andere, ich sag mal in Klammern, Bösewicht.
Ja, also sie lobt uns ja richtig dafür. Es gibt ja dieses Cinematic am Ende der Hauptkampagne, wo sie irgendwie sagt, ja, ihr habt schon so Götter getötet, ihr habt jetzt den Tod besiegt und so was alles. Sagt sie ja. Das unterscheidet sie. Und sie sagt auch, nicht nur, dass sie das weiß und zur Kenntnis nimmt, sondern sie sagt auch, dass sie sich unseren glorreichen Zorn zunutze machen will.
Ja.
Also sie sieht da drin sogar Potenzial, was sie selbst nutzen könnte.
Also auch sie versucht uns natürlich dann zu lenken in dem Sinne. Ist die Frage, sind wir schon darauf reingefallen? Fallen wir noch darauf rein? Oder erkennen wir es früh genug?
Das ist die Frage, wer wir sind immer. Weil es gibt ja, also so lore-technisch sind wir Sterbliche genauso wie der, was weiß ich hier, wie heißt der oberste Sprecher? Und der ist da ja auch auf reingefallen. Ne? Das heißt, immer wieder fallen Sterbliche darauf rein. Die Frage ist nur, wie viele.
Ja.
Und da kommen wir wieder zum gleichen Problem, was wir schon mehrmals hatten. Wir wissen nicht wirklich, was der Plan von Xalatas ist. Will sie uns alle in die Irre führen, alle konvertieren lassen? Ich glaube nicht.
Oder ähnlich was wie Furorion damals, ne? Also was schmieden, um was Größeres besiegen zu können, Dimensio vielleicht. Ja. Kann ja auch immer noch sein, dass sie uns ja dahin formt.
Das stimmt. Furorion hatte ja den Plan, verwegen wir, ist, dass Horde und Allianz sich in einen totalen Krieg bekämpfen und dass am Ende nur noch einer übrig bleibt. Weil Furore in der Überzeugung war, das wäre besser für Azoth, wenn es eine geeinte Macht gäbe. Mhm. Und weil die unversöhnbar sind, Horde und Allianz, hat er sich gedacht, okay, dann totaler Krieg, einer bleibt über.
Und dann bleibt mehr Kraft, um die Legion zu bekämpfen, der eigentliche Feind ist. Weil so genau. Würden wir unser Potenzial immer aneinander verschwenden. Was ja auch stimmt.
Genau. Und deswegen hat Furorion dann Garrosh unterstützt und mit noch ein paar anderen Leuten dann in die Wege geleitet, dass Garrosh diese eiserne Horde gründet und so weiter und so fort. Ja, dann immer Furorion eingesehen, dass das keine gute Idee war. Aber das hat dann eine Zeit lang gedauert.
Um das Thema jetzt mit uns abzuschließen, sind wir wirklich frei? Naja, das ist eine gute Frage, die Sylvanas auch schon gestellt hat, die stellt immer ziemlich gute Fragen, die Dame. Ich würde das behaupten, nein.
Ja und nein.
Jein.
Ja, also wir sind freier als einen Odin oder so.
Aber durch unsere eigenen Ideale sind wir natürlich geleitet.
Genau. Also eigentlich sind WoW dann genauso oder sehr, sehr ähnlich wie im realen Leben. Wie frei sind wir im realen Leben. Ne? Und dann stellst du fest, naja, es hängt davon ab, wo du geboren bist, was für Eindrücke du mitbekommst und was für Möglichkeiten du hast, in was für ein System du lebst, dies, das, tralala, und dann bleibt von der Freiheit auf einmal gar nicht mehr so viel übrig.
Ja. Ja, tatsächlich. Es ist alles, ja, alle Nuancen machen halt ein großes Bild und dem sind wir untergeordnet, fertig.
Ja.
Oder dem richten wir uns an.
Und dann ist natürlich auch immer noch, also fernab von systemischen Gedöns, hast du ja auch immer noch die Frage, nutzt du deine Freiheit? Also nur weil du Freiheit zur Verfügung hast, heißt das noch lange nicht, dass du sie nutzt. Sondern du kannst doch einfach gar nichts damit machen und gar nicht kreativ, schöpferisch oder sonst wie tätig werden, sondern einfach nur wie so eine Arbeitsdrohne deinen Kram machen.
Ich muss ja heute noch was loswerden und du hast mir jetzt einfach die Vorlage gebracht. Du kannst natürlich, du bist frei, du bist ja an sich frei. Du kannst aber auch einen Hochsonnenkönig Markus Söder wählen und deine Freiheit quasi auf den Scheiterhaufen werfen. Das ist, kann man machen. Ja,
nur weil du Freiheiten hast, heißt das nicht, dass du sie auslebst oder dass du daran partizipierst, sie an zu erhalten, sondern du könntest sogar aktiv daran arbeiten, deine Freiheiten aufzugeben.
Quasi.
Du
hast es politisch
ausformuliert.
Muss ich das jetzt rausschneiden? Nee. Nein. Gut. Alles klar.
Ja.
Du hast du die nächste?
Warte. Ja, immer wieder. Also ich suche mir dann auch eine Frage raus, die mir besonders gefällt.
Ja, mach das.
Ja, und zwar fragt der gute Kevin oder Kevin, wird es in Zukunft wieder relevante Tauren-Lore geben?
Oh ja. Ja, wird es Tauren-Lore geben? Sie haben gemerkt gehabt in Shadowlands, dass wir ziemlich angepisst waren, dass ein Tauren-Paladin, wo gerade, ne, also in Shadowlands, Tauren-Paladin, der war außen im Kreis von Oribos, hatten wir letztes Mal schon drüber geredet gehabt. Und gerade diese Sache, Shadowlands, Taure und Paladin, das war schon so super krass. Dann kam noch der riesengroße Arschtritt mit Bane. Und dass er am Boden den ganzen Erweiterung sitzen durfte und nicht mal ein Sitzkissen gekriegt hat und gar nichts macht, quasi wie momentan Thrall. Thrall wandelt gerade quasi auf dem genau exakt gleichen Weg wie Bane. Ich bin gespannt, ob da mehr kommt, aber sieht scheiße aus. Und sie haben gemerkt, dass wir das Kacke gefunden haben und haben in Dragonflight dann die Bane-Quest-Reihe gebracht, die dann auch, by the way, eine der besten Questreihen jemals in World of Warcraft war, die ja wirklich außerordentlich gut war.
Ja, hat echt Spaß gemacht, ja.
Ja, und tiefgründig, absolut Tiefe, also von der wirklichen Tiefe, emotionalen Tiefe her und auch von der Erklärung her, wie Bane ist und so, absolut krank, also sehr gut.
Ja, ja. Hat auch Aspekte von Bane gezeigt, die im Spiel sonst immer zu kurz gekommen sind, nämlich Bane wirkt immer so ein bisschen verweichlicht, in Anführungsstrichen, wenn man so WoW spielt, aber der hat auch ganz, also nicht, dass es unbedingt ein Widerspruch sein muss, aber der hat ganz schön krasse Ressentiments, also Vorbehalte und Groll gegen Zentauren. Was nachvollziehbar ist, wenn man Warcraft 3 gespielt hat, weil er als Kind entführt worden ist von Zentauren.
Ja, und auch sein Onkel getötet wurde, ne?
Ja.
Währenddessen.
Genau. Und allgemein haben die Tauren und die Zentauren sich auch bekriegt über viele, eigentlich glaube ich seit immer, seitdem die da siedeln. Und genau, und als dann Bane auf die Zentauren in Dragonfly trifft, da kommt das halt alles hoch. Und das ist eigentlich ziemlich cool, dass sie das thematisieren, so, weil es ist halt, wer weiß das schon, so der aktiv WoW spielt. Ich glaube nicht so viele.
Ja, oder das ist halt auch sehr krass
dunkel dran.
Aus der realen Welt halt herangezogen, ne? Dieses Beispiel ist halt absolut nahbar. Jeder kann das greifen, jeder. Jeder, der in der absoluten Zeit gerade hier lebt, kann genau das Thema greifen,
vor allem egal wo. Die hat auch viele Nuancen, diese Quest. So, da passiert, da passiert irgendwie so ein bisschen Bullshit und so mit einigen Zentauren. Und dann sieht Bane sich so bestätigt, so, ich hab's auch immer gesagt, die taugen nix, die Zentauren und so. Und dann trifft er aber auf andere, die sind voll in Ordnung. Und dann rudert er wieder so ein bisschen zurück und sagt, ja, vielleicht liegt's ja doch nicht daran, dass Zentauren waren.
Ja, es ist wirklich krass. Also die Questreihe ist gut. Aber, und ich glaube, damit haben die Tauchen jetzt erstmal für einige Zeit ihre Screentime extremst aufgebraucht. Weil ich finde, und ich glaube, das ist ein bisschen so der Grund, warum er in Shadowlands dann so fallen gelassen wurde, BFA, Bane war scheiße. Also, egal wie, ich glaube, ich kenne sehr wenig Menschen, die, egal ob sie jetzt ihn mögen oder ihn nicht mögen, alle durch die Bank, also was heißt alle, aber alle, wo ich so mitbekriegt habe, durch die Bank weg sagen, wie er agiert hat, wie das geschrieben war, war durch die Bank weg einfach Kacke.
Er hat halt nichts gemacht. Also er wurde halt entführt. Dann hast du noch diese Torgas-Quest gehabt, wo er nochmal durchs Portal gezogen wird. Dann holst du ihn da raus. Dann gibt er dir eine Quest. Ich weiß nicht mal, ob er da noch einen Dialog hatte, außer die Quest.
Naja, aber gut, auch wieder den Untoten verrät, wieder die Horde verrät und sowas alles, wie das gemacht wurde. Dass er es macht, irgendwo nachvollziehbar, aber wie er es gemacht hat.
Du meinst in Battle for Azeroth?
Ja, genau, Battle for Azeroth. Und dann vor allem, wie der das alles gemacht hat, gerade wenn man dazu zieht, dass man kurz davor ja erst die Sachen mit Garrosh hatte und das da, und er ja weiß, wie die Sachen funktionieren, wie man sowas vielleicht machen kann. Egal wie, in Battle for Azeroth war es einfach dumm gemacht.
Ich bin mir da unschlüssig so ein bisschen, weil ich weiß, was du meinst. Es gibt aber die Sequenz, wo Bane zu Jaina geht. Und da bin ich hin und her gerissen, ob ich die Sequenz sehr stark finde. Weil Bane sich quasi ins offene Messer begibt, so. Jaina hat Hass auf die Horde. Und Bane könnte jetzt in Ketten gelegt werden oder getötet werden oder so, aber Bane sucht halt den Dialog.
Ja, aber come on. Du weißt, wer Bane und Jaina, was für eine Vergangenheit die haben, zusammen mit Anduin. Jaina hätte einen Thrall nicht einfach in Ketten gelegt und einen Bane. Das sind die einzigen beiden aus der gesamten Horde, wo du safe von ausgehen kannst, wenn einer mit denen reden kann, die beiden, da passiert nichts.
Aber während Battle for Azeroth wurde Jaina als Kriegsbringer inszeniert, ne?
Ja.
Die hat Nexa Cinematic dafür und so. Und
voll, die Rache lebt sie ja auch in Dazar Alor voll aus. Aber wir reden hier von Bane.
Ja, okay.
Mit der hat sie, die haben privat gechillt in Terramor. Ne? Also Bane war in Terramor. Oft im Turm. Die waren wirklich Knorke miteinander. Also Nee. Guck mal. Magierkollegen, Horden, hat sie schlachten wollen, rausschmeißen wollen, egal was, wie, wo. Aber so ein Bane war egal wann, egal wie, den hätte sie nie was ein Haar gekrümmt. Im Leben nicht.
Ja, stimmt schon. Aber wenn überhaupt, ich würde schon sagen, dass das der positive Augenblick von Bane war, im BFA.
Ja, der
davor
Wendler
war komisch. Ja. Also, wie er die Revolte aufgebaut hat.
Ja.
Ergibt für mich auch nur wenig Sinn. So.
Ja, gerade wenn wir das mit Garrosh schon hatten und wissen, wie es funktionieren kann und wie nicht, ne? Wir hatten es ja gerade schon. Ich meine, die Horde hat ja Erfahrung mit Anführern, die durchdrehen.
Ja, weißt du, das krankt daran, dass Sauerfang das eigentlich getragen hat.
Ja, genau.
Sie wollten kann man jetzt ihm denken, nie den was Verräter. Man will.
Ne? Also genau, er war ja der Verräter, aber sie wollten nie ihm den wirklichen Titel, der hat jetzt richtig aktiv die Horde verraten, was Bane ja getan hat. Aber das wollten sie ihm nie richtig anlasten lassen, weil Sorfang, ist Sorfang.
Ja, das Ding ist halt, unterm Strich hast du das Problem bei dieser Geschichte, ob Bane dabei gewesen wäre oder Peng. Am Ende hing alles von Sauerfang ab.
Ja, genau.
Und der hat auch die coolen Render-Cinematics bekommen.
Ja, aber der Verräter der Horde war halt Bane. Er musste quasi den Steigbügelhalter für Sorfang spielen, weil aufhängen durfte nicht. Weil er muss ja seinen krassen Abgang dann haben, der Oberkrasse. Aber wir wissen alle, der war der Verräter. Fertig. Ende aus.
Ja. Aber zum Beispiel, wenn es auch darum geht, Sauerfang wieder zur Horde zu bringen, auch da will ich sagen, hat Anduin den größeren Anteil dran als Bane.
Ja, klar.
Weil Anduin halt mit Sauerfang redet, als Sauerfang gebrochen war und in ihm wieder was weckt.
Naja, nicht nur Anduin. Ich würde sogar sagen, da haben Anduin und Zekan mehr als Bane.
Zekan auch, ja.
Zekan auch ganz übertrieben, ne, mit seinen kurzen, prägnanten Sachen. Das hätte ein Bane sein müssen, quasi, eigentlich, ne? Aber gut, wie gesagt. Ja, gut,
aber ich glaube, Sekan hat halt. Sekan symbolisiert halt dieses Kindliche.
Mhm.
Und das wollten sie, glaube ich, auf gar keinen Fall natürlich wieder auf Bane machen, weil Bane ist sowieso schon immer das Kind oder den Anführer, weißt du?
Aber ich meine, generell musst du sagen, die gesamte Geschichte da drumherum ist halt einfach schon Murks gewesen. Ist genauso wie dieses: Du gehst runter. Siehst es mit Bane, steckst es vorher Sylvanas als Loyalist, sagst, ey, wir gehen da jetzt runter, wir gehen jetzt Bane befreien und. Das sind so viele Logiklücken. Da sind so viele Logiklücken. Und du hast ja immer noch erwartet, da kommt was. Genau wie sie am Anfang gesagt haben, nein, das mit dem Baum, ne? Das ist nicht so, wie ihr denkt. Nein, hier kommen keine alten Götter in der Erweiterung. Sie haben in der Erweiterung so gerudert, allmächtig, das ist Afrisabi gewesen. Sie haben irgendwie versucht, Afrisabi einfach, vielleicht schaffen wir es, glaube ich, noch umzuschreiben, aber ich glaube, Steve Zenusa hat dann einfach die Tücher schmeißen müssen und sagen müssen, wir müssen den Scheiß jetzt einfach nehmen, wie er ist. Da kann ich nichts retten. Ne?
Ja, also ob das Loyalisten-Ding ist echt ein Problem, weil egal, ob du als Loyalist spielst oder als Nicht-Loyalist, du hast das Problem, dass Quests keinen Sinn ergeben. Nee. Weil die wird das dann so gesagt, du bist Sylvanas Loyalist, musst Bane befreien, dann sagt Nathanos kurz vor dir, spiel einfach mit, wir wollen wissen, was passiert.
Ja.
Wieso sagt Nathanos, ich verhindere das? Das wäre die logische Antwort.
Ja, und nicht nur das, selbst wenn er sagt, geht ruhig da runter und du gehst doch da unten hin und sagst noch zwei Räume, bevor Bane kommt, sagst du der Dame noch Bescheid, ne, ich bin hier auf eurer Seite, wir wollen den da gleich befreien, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst und so, dass da nicht die gesamte fucking Armee steht. Nö.
Mhm.
Nö. Nee. Ja, come on. Also das war von vorne bis hinten war es dumm. Also war, und deswegen war auch Bane dumm und deswegen war er in Shadowlands am Nachsitzen und hat dann halt sein Recovery in Dragonflight ein bisschen bekommen, aber da kommt nichts mehr. Also ich sehe in der World Soul Saga keinerlei Tauren-Story.
Ich fürchte auch.
Hat keinen
auch,
Platz.
Ich mag die Tauren-Mythologie halt extrem gern. Also rede ich auch oft drüber, über die Erdenmutter und Musha und so. Wir haben so ein bisschen das Problem, dass auch außer Bane hast du halt noch Dings hier, Desko. Aber Desko ist jetzt auch schon. Genau. Das Problem mit Desko ist auch schon wieder, der ist so lange nicht wirklich relevant gewesen, dass wieder viel zu viele Leute sagen werden, wer ist das?
Mit MOP hätte man es highlighten können, weil er ja da sehr viel gemacht hat. Er war mit dafür verantwortlich, dass überhaupt die Tore zu den Hauptstädten geöffnet wurden.
Also seit Mist of Pandaria war der in jedem Add-on anwesend, nicht falsch verstehen. Ja. Ne? Manchmal saß er nur rum und hat einen Dialog gegeben oder so, aber er war immer anwesend, immerhin. Das kann man viele Charaktere nicht sagen.
Er war ja auch eigentlich ein krasser Dude. Er war unser Anduin, also hordenseitig, ne? Das, was Anduin für die Allianz war in MOP, war ja bei uns Sonnenläufer Desko, weil er quasi mit Anduin eben die himmlischen Astralen darüber überzeugt hat, die Tore zu öffnen für uns und doch an uns zu glauben.
Der hat auch eine krasse Story, die einfach meines Wissens nach geendet ist einfach zum Beispiel. Eines seiner Kinder ist ja in die Obhut gegangen von den himmlischen Erhabenen. Als auserwähltes Kind, was irgendwie was Krasses werden soll. Aber haben wir, glaube ich, seit Mist of Pandaria auch nichts mehr von gehört. Also,
einiges. Aber nicht nur.
Tauren-Lore ist echt so ein bisschen im Nichts verlaufen aktuell.
Aber nicht nur Desko. Wenn du jetzt auch nochmal gehst, Grimm-Totem. Auch da noch super viel offen. Was ist denn jetzt mit der Dame, wo man gedacht hat, da könnten ein Pärchen dann entstehen zwischen Bane und ihr und sowas alles. Mhm. Oder ist er jetzt dann tatsächlich auch? Was passiert da oder was ist da?
Ja. Also die Grimm-Toten sind eigentlich auch ziemlich interessant, ne? Meinst du wahrscheinlich Magatha? Die gilt ja als Anführerin der Grim Totems. Allgemein, die Grim Totems sind eigentlich ein cooler Stamm und auch coole Lore der Tauren. Aber ich würde auch da behaupten, also in Cataclysm haben wir super viel zu denen bekommen und auch ziemlich cooles Zeug. In Legion ein bisschen, glaube ich, aber, also insbesondere auch mit dem Dingsgebiet High Mountain. Aber trotzdem ist es irgendwie nicht so richtig, ja, ich weiß auch nicht. Es ist nicht so ausgebaut, wie man es bräuchte, damit man da was Cooles erzählen könnte. Die müssen erstmal wieder anfangen, quasi.
Ja, ist schwierig. Schwierig, vor allem, weil die Drangfeld-Quest ja auch so, die war gut, aber die war sehr isoliert.
Mhm.
Die hat jetzt nicht jeder in der Kampagne irgendwie mitgenommen. So.
Ja.
Das ist schwierig, ja. Das
man könnte
ist, das
noch
ist
über Dings schwierig. Gehen. Ich habe halt seinen Namen vergessen. Der schwarze Drache, der jetzt auch.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Weil der hat halt auch noch zu den Hochberg-Tauren eine krasse Verbindung. Wo wir was zu den Tauren hören könnten, jetzt wo ich über alle möglichen Taurenvölker und Leute nachdenke, ist in The Last Titan. Weil wir ja nach Nordend gehen und da sind ja Taunka zu Hause.
Wobei, ob die da noch sind, ist eine dicke Frage. Wir wissen, die sind mit in die Horde übergegangen, voll. Die haben da oben ja, mussten ja ihre Zelte abbrechen, war ja nur so ein vorgeschobenes Lager, weil sie ja eben vertrieben wurden. Und sind mit voll in die Horde aufgegangen. I guess, die sind nicht mehr da.
Könnte sein. Oder sie kriegen halt, sie leben da halt noch, aber sind mit den Horde einfach vollständig verbündet. Könnte ein Horde-Lager sein oder so jetzt, ne? Wenn die anderen verlassen sind, könnte man schon machen.
Crazy, ja. Ja, aber wie gesagt, ich sehe es trotzdem nicht. Ich sehe auch in Last Titan. Ich bin mittlerweile, weil ich ja auch, weil du es gerade ansprichst, wegen Nordend, ich bin ja mittlerweile auch der Meinung, ja, in Midnight kriegen wir das Blutelfengebiet überarbeitet, aber wir kriegen hauptsächlich Karesh. Und in Last Titan, ja, wir gehen nach Ulduar, vielleicht doch Drachenöde. Ja, das wird ein bisschen überarbeitet sein, aber nope. Ganz Nordend als Gebiet neu wieder? Glaube ich irgendwie nicht. Man bei Nordend ist es doch was einfacher, aber schwierig.
Also bei Nordend kann man auch sehr viel Neues bringen, weil wir viele Sachen von Nordend noch nicht gesehen haben tatsächlich.
Ja, that's true. Das Nördliche von Nordend, da ist ja noch ein paar Inseln, die ist das. Also
genau, das Nördliche von Nordend. Wir können die unterirdischen Titananlagen, die haben wir
Azul-Nerub.
Ganz wenig erforscht. Azul-Nerub können wir noch reinbringen.
Und der Wimbu-Tempel ist auch noch super viel.
Genau, der Wimbu-Tempel könnte noch ein bisschen ausgebaut werden. Wir könnten auch überlegen, ob die Vrykul, die haben ja ihre komischen Basen da, dass wir die halt ausführlicher bekommen oder so.
Ja.
Weiß ich nicht. Also wir haben da auch noch Potenzial für andere Sachen. Oder ist ja, vielleicht hat das ja immer noch alles was mit alten Göttern zu tun und mit Xalatas und so, dass die uns das Geheimlabor von Yogg-Saron öffnet und dann haben wir irgendwie noch Schwarzes Imperium oder ja, sowas.
Voll. Ich meine, wer weiß, wie groß da noch Ulduar hinten raus sein könnte und so weiter und so fort. Ne, da ist ja super viel.
Ja, also es könnte auch so kommen. I don't know.
Ja, also das ist schon wild. Das ist schon wild. So,
du bist wieder dran mit Frage, ne?
Ich bin wieder dran, ja. Wo ist Iridikron? Was macht er? Die fand ich gut.
Also Iridikron ist durchs Portal gegangen, wo Xalatas stand. Erstmal in die Domäne der Leere. Das könnte, also, wobei selbst das wissen wir nicht genau. Die könnte auch einfach nur auf irgendeiner Scherbe stehen, wie Telongros Rift oder so. Tja, ist die gute Frage. Wo ist Iridikron? Ich glaube, ich habe das in der letzten Folge auch schon mal gesagt. Oder war es vorletzte? Ich kann mir gut vorstellen, dass Iridikron Verbündete sucht. Leute, die Titanen richtig scheiße finden. Weil Iridikrons Ziel wird mit ziemlicher Sicherheit sein, das Pantheon zu Fall zu bringen oder die Titanen. Mhm. Und ich glaube, wir haben schon mal vor langer Zeit gesagt, eigentlich ist Iridikron dafür nicht stark genug. Also ist ein bisschen komisch irgendwie so, okay, ist ein mächtiger Drache, ja, mag sein, aber gegen ganze Götterpantheon, was soll er tun? So. Das heißt, er braucht Verbündete. Und ich fände es cool, So, wenn er jetzt durch die Gegend reist und der sucht irgendwelche Dämonen, supermächtige Dämonen, die eine Rechnung mit denen offen haben, dann sucht er irgendwelche Diener vom Leben, die nicht weiter versklavt werden wollen und so, dass er so alle zusammensammelt, die es halt so gibt, die keinen Bock auf die Titanen haben und dann so eine gemeinsame, wie sowas wie die bösen Avengers, kommen die dann so angekommen und versuchen dann das Pantheon zu Fall zu bringen. Fände ich witzig.
Okay. Chat hat mich gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht, muss ich ehrlich sein. ja. Was macht Iridikon? Ich sag, Iridikon ist das Portal, was Xalatas gemacht hat, geht unter Azeroth. In diese Zwischenebene, wo wir die Decke sehen in Ashkahed und auch jetzt in 11.1 in Undermine, zumindest nicht in Undermine, sondern in, wenn wir da unten sind, wo es Richtung Undermine dann ja geht. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine Ebene. Da ist vielleicht noch der wahre Thron der Macht. Und da chillt Iridikon vielleicht mit den Elementarfürsten. Vielleicht ist das auch die Ebene, wo die Elementare irgendwie so mit sein können. Und der chillt da mit denen und baut sich vielleicht Armee aus. Auch vielleicht die Jaradin, die sehe ich. Vielleicht auch so eine Urform der Jaradin, also noch uriger, als sie an sich schon sind. Quasi noch mehr Elemental in sich oder so. Und die bauen halt die Anti-Titan-Armee auf, die dann irgendwann mal kommt. Wird er ein Endboss von keiner Erweiterung? Nein. Also ja, er könnte Teil eines Endbosses. Ja, genau, er könnte Teil eines Endbosses oder der Endboss der World Soul Saga sein. Dafür, dass er wirklich der Endboss der World Soul Saga werden könnte, hat er jetzt viel zu wenig gehabt. Gar nichts. Der hätte auch in TWW irgendwo da sein müssen, weil das muss krass werden. Xanatas hat momentan Potenzial dazu, aber würde ich auch nicht sehen. Das muss etwas krasseres sein. Und er könnte ein Teil davon sein. Er könnte ein General in diesem Fight sein, in diesem absolut letzten Fight. Aber das ist.
Er könnte der vorletzte Boss oder sowas sein, ne? Ja. Also, oder er ist entweder der. Also, ich sehe ihn als Endboss eines eigenen Raids. So, keine Ahnung. Wyrmru, Temple Raid oder so.
Ja.
Wobei. Oder als so vorletzter Boss, so bevor wir gegen Xalatas kämpfen oder bevor wir gegen Demensius kämpfen oder whatever. So ein,
nein, ich glaube eher, es könnte sein, dass, wie wir schon oft gesagt haben, Skybox, Sargeras kämpft gegen Demensios, gegen Xalatas, gegen was weiß ich was. Und wir, das ist unser Endboss auch. Also das ist der letzte Fight. Aber wir müssen eben Sargeras helfen, weil Iridikon will irgendwas auf ihn kanalisieren, Drachenseele, was weiß ich was, und Sargeras schwächen, damit Demensios gewinnen kann. Und wir halten in der Zeit halt eben Iridikon auf. Aber der eigentliche Endboss ist Demensios. Während wir aber uns um Iridikon kümmern müssen. Das sehe ich.
Ja, fände ich auch ganz cool, ne? Ich glaube, haben wir schon öfters gesagt, ich fände es nicht so cool, wenn wir selbst gegen Demensios, Sargeras oder Amantul kämpfen oder so. Das fände ich alles doof.
Das geht nicht.
Ich fand das auch beim Jailer doof. Ich finde, diese Leute sollten keine Bosse sein. So.
Ja, es muss, die sind brutal. Gerade Sargeras. Sargeras ist, glaube ich, das Brutalste, was wir kennen. Das Krasseste und Heftigste. Er ist auch der Erste, der uns wirklich gezeigt hat, der macht uns wirklich mit dem Fingerschnips weg. Das habe ich von den Titanen sonst noch nie gesehen. Wenn wir da in Ontoros waren oder sonst was, dann denkst du immer, ja gut, dann haben wir weggehauen. Shit auf die anderen, die konnten gar nichts. Aber Sargeras hat halt nur das Schwert schon ganz grob da dran gepullert und Azeroth ist halb kaputt gegangen. So. Ein Millimeter weiter oder wir hätten eine Sekunde später wäre das kanalisiert gewesen und wir wären halt alle weg. Also der Planet wäre futsch. Und das ist das erste und einzige Mal,
aktuell,
das
wir so gesehen haben. Aktuell, so wie sie Xalatas aufbauen, finde ich auch Xalatas zu unnahbar für einen Fight gerade.
Genau.
Also,
Und sie kristallisieren sie noch nicht richtig dahin, dass sie böse ist, wie Iridikon, wie Kerkermeister oder so, sondern es kann immer noch dieses Illidan. Es kann sein, dass Chris Metzen hier gerade, weil Sylvanas kann er eben nicht mehr benutzen für den Punkt. Es kann sein, dass er es noch versucht, einen Antiheld aufzubauen.
Was ich bei ihr cool fände, wäre, wenn es um eine kosmische Enthüllung ginge. Ist jetzt sehr abstrakt, was ich sage, ne? dass etwas gemacht worden ist, wo man hätte so oder so entscheiden können, wo es kein klares Ja oder Nein gibt und Xalatas für die andere Variante einfach gewesen ist und sie quasi die Meinung vertritt, dass dadurch, dass sie Amantul oder wer auch immer sich entschieden hat, so entschieden hat, dass dadurch ganz viel Leid passiert ist. Mhm. Nach Xalatas Meinung wäre der andere Weg besser.
Ja.
Dass es kein klares Gut und Böse ist, sondern hey, das können wir so oder so machen.
Das genau, und sowas sehe ich halt auch, ne? Oder wie halt wie Illidan. Ja, der Weg war scheiße. Aber das Eigentliche, und das haben sie halt bei Sylvanas nicht geschafft, haben wir ja letztens schon mal drüber geredet, dass Sylvanas Ziel war absolut richtig. Der Weg war halt kacke, nur wir haben es nicht so cool gefunden, weil halt eben Teldrassil dran geglaubt hat und nicht die Scherbenwelt. Die Scherbenwelt war uns damals scheißegal mit Illidan. Nimm den Black Temple, sieht jetzt eh viel cooler aus. Aber das sagen die Nachtelfen halt nicht über ihren Baum. Und das war halt ein Riesenproblem von Afrisabi. Mhm. Und das haben sie halt, dieses böse Anti-Bösewicht-Held, haben sie mit Sylvanas nicht geschafft. Und das konnte auch dann keiner mehr retten, nachdem Afrisabi halt sie so verschandelt hat. Und das kriegt jetzt auch, glaube ich, ein Chris Metzen nicht mehr hin. Er wird sie jetzt nicht mehr auf diesen Punkt bringen, wo wir einen Illidan hingebracht haben. Das ist nicht mehr möglich.
Also braucht er nichts Salatas. Das Problem mit Sylvanas ist, dass sehr viele Leute, ob berechtigt oder nicht, ist jetzt erstmal egal, aber sehr viele Leute haben ein sehr schlechtes Bild von Sylvanas.
Ja.
Und selbst wenn Blizzard jetzt was Cooles mit ihr machen würde, also es wäre schwierig, das zu akzeptieren, so. Sondern sie würde direkt auf Ablehnung reagieren.
Genau. Ja. Sie sagen, dann tun sie das doch nur um die paar Lieblinge da oder so, ne, um die abzufrühstücken. Ja. Sie würden ja nicht mal mehr den Mind öffnen dafür. Ja. Das ist sehr schade. Weil Sylvanas ist mit Anduin und mit Illidan die krass geschriebensten Charaktere in gesamt World of Warcraft. Und so viel Tiefe, wie die drei Charakter haben, ist absolut insane. Schade. Schade, dass das so ist.
Wir haben auf jeden Fall die meisten Inhalt in den letzten Jahren bekommen. Also von den ganzen Charakteren.
Wenn man 30 Jahre World of Warcraft nimmt, sind die drei Charaktere die mit dem meisten Inhalt in der Geschichte. Hat keiner mehr Story als die drei Charaktere.
Ja. Ein Charakter, der übrigens auch ein Arsch verlor, das Deathwing. Das ist wirklich viel.
Ja,
darf man auch nicht außen vor lassen. Ist aber eher ältere Lore, weniger WoW. WoW ist dann irgendwann so ein bisschen vorbei gewesen, so ab Cataclysm. Danach kam er auch immer mal wieder vor, weil er so überall drin steckt. So, ne? Aber egal, wo du hingehst, ob es Schwarzfels ist, ob es mit den Elementen zu tun hat, Drachen sowieso. Der Kataklysmus, die Scherbenwelt ist ja drin, die Netherdrachen haben mit ihm zu tun. Also auf ihn geht so viel zurück, das ist krass. Deathwing ist auch richtig ausgeschrieben.
Ja, der ist insane, ja. Ich meine, ich muss auch sagen, so sehr wie Leute immer wieder sagen, irgendwie, ja, der Kataklysm war nicht so gut. Ich fand Kataklysm als Erweiterung Bombe, auch ihn als Endboss fand ich eine der geilsten Endbosse, die wir jemals hatten, weil viele unterschätzen halt einfach, wen wir da vor uns hatten. Was dieser Dude drauf hatte. Der hätte den Lich King mal kurz am linken Zeh hätte er den fertig gemacht, ne? Also, Deathwing.
Ich finde Cataclysm auch ziemlich cool, aber es ist schwierig. Ich bin ja auch jemand, der gerne alte Quests macht. Cataclysm zu folgen ist sehr schwierig, weil du halt so viele verschiedene Gebiete hast, die alles Lore erzählen und das überhaupt eine chronologische Reihenfolge zu bringen. Du musst auch Horde und Allianz spielen und am besten auch noch mehrere Völker. Viel wird auch in den Startgebieten erzählt.
So. Und du musst
ziemlich viel zusammenpuzzeln. So.
Du musstest Vorkenntnisse haben. Ganz gewaltig zu Deathwing. Du musstest Warcraft, du musstest auch Romane gelesen haben. Tag der Drachen war eigentlich absolut, um ihn wirklich und alles zu verstehen, ist Tag der Drachen einfach ein unabdingbares Buch gewesen. Und das ist halt krass. Und vor allem, und das ist ja auch das, was ich gerade so für Midnight die Probleme sehe, wenn wir darüber geredet haben, kriegen wir wirklich den gesamten oberen Bereich da revamped und quasi mit neuer Lore oder aktuellen Inhalten. Genau das wird ein Riesenproblem sein. Das dem Spieler zu bringen, ist super schwierig.
Ja, das stimmt schon.
Ja, definitely crazy. Crazy.
Ja, wir machen mal nächste Frage. Ich glaube, ich bin dran mit Vorlesen-Frage, ne?
Genau.
Könnte Xala eine Verwandtschaft zu Elun haben oder Teil eines kosmischen Kaiserreichs sein?
Ja.
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 Ich glaube, ja. Ich glaube, Elun ist einer der größten Kandidaten für eine Verwandtschaft bei Xalatas.
Schwester.
Ja, Schwester, Mutter, Tochter, irgendwie sowas, Tante.
Ja. Alles machbar möglich, auf jeden Fall. Ja. Aber
ich fände es sogar tatsächlich, also wenn ich jetzt mich festlegen müsste, ich glaube, ich fände es eher unwahrscheinlich, dass sie keine Verwandtschaft hat tatsächlich. Ja. Es gibt so viele Sachen. Also ja, wie die Beziehung aussieht, bin ich mir unsicher, aber doch.
Bin ich bei dir? Ich würde auch ganz klar sagen, mittlerweile ist ja auch die Theorie am Rumgeistern, Xalatas ist Little Moon, ne, Blue Child. Und dann ist ganz klar, die Mutti oder große Schwester, eben Elun.
Ja, diejenige, je nachdem, wie man das interpretiert, ob es große Schwester ist oder Mutter ist.
Ja. Genau. Und das ist jetzt diejenige, die dann zurückkommt. Da haben wir ja schon mal drüber geredet. Vorletzte Folge, glaube ich, wo wir erzählt haben, ne, das Blue Child wurde, ja, wir sind Götter. Und ja, wir müssten denen doch ein bisschen helfen. Dann haut das Blue Child irgendwann ab. Und jetzt kommt das Blue Child halt gerade eben zurück. Und ja, hat halt Elun auf ihren Schultern im Gepäck oder so. Oder die kleine Schwester anderen ermordet oder was weiß ich was. Aber es könnte natürlich auch einfach sein, dass
weißt du, was richtig?
Xala die Weltenseele von Karish ist.
Es gab ja den Bug in WoW, dass das Blue Child, also der blaue kleine Mond, in der Skybox grundsätzlich nicht mehr zu sehen war, über mehrere Add-ons hinweg.
Ja.
Dann wurde das irgendwann mal gefixt. Warum auch immer das Add-on lang gedauert hat. Und ich glaube, es war ein technischer Fehler, nicht falsch verstehen. Dass sie jetzt rückblickend daraus Lore machen, dass sie rückblickend sagen, das hat wirklich was damit zu tun, dass irgendwie meinetwegen Xalatas weggereist ist von Azoth und wiedergekommen ist oder so. Ich fände das schon ziemlich witzig, wenn sie
bildlich,
das bringen
würden. Bildlich ja, aber so richtig nein. Also so nicht formtechnisch dann oder sowas. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, kann natürlich noch sein, dass sie Kareshs Weltenseele ist. Das ist auch echt noch, finde ich, eine stimmige Sache. Mhm. Aber dann kann es auch trotzdem noch sein, dass es Elun Schwester ist, dass zum Beispiel die Winterkönigin und Elun und Eona und die, dass das so schwesternschaftmäßig ist oder sowas, ne? Mhm. Also das kann trotzdem natürlich sein.
Das Ding ist ja auch, also wenn sie jetzt Kareshs Weltenseele wäre, oder der Mond von Karesh, wenn Elun der Mond von Azoth ist, vielleicht ist dann Xalatas der Mond von Karesh gewesen. Sowas in der Richtung. Wir suchen ja auch immer nach einer Verbindung zwischen Azoth und Elun.
Mhm.
Und wenn es eine Verbindung zwischen Azoth und Elun gibt und Xalatas nach der Weltenseele von Azoth greift, dann liegt ja schon die Vermutung nahe, dass es auch eine Verbindung zu Elun geben muss. Wie die genau aussieht, das ist halt die Frage. Weiß ich nicht. Also, wie gesagt, wir haben äußere Erscheinungsbild, ne? Wir haben diese Tätowierung oder Scarifizierungen, das sind ja eher so Narben tatsächlich, wo wir ein Symbol haben, was sehr ähnlich aussieht wie die Mondsichel, die halt immer mit Elun in Verbindung gebracht wird, insbesondere bei den Nachtelfen. Dann haben wir die Monde in den Augen von Xalatas. Wir haben, manche bringen auch diese komischen Leuchtkugeln. Den Gürtel bringen Leute mit dem Mond in Verbindung. Und grundsätzlich gibt es die gesamte Theorie, dass Xalatas Naru sein könnte. Mhm. Und die Naru stehen in ihrer Erschaffung irgendwie in Zusammenhang mit Elun.
Mhm.
Also es gibt Verbindungen, aber große Schwester, Mutter, ich weiß es nicht. Man könnte natürlich auch noch den Take bringen, Xalatas ist Elun. Aber weiß ich nicht. Ich glaube,
andere Zeitlinie, die vielleicht halt rübergekommen ist, weil wir mit der Zeit rumgefuscht haben. Kann natürlich auch sein.
Ich meine, bei Zeitlinie, da sagen auch viele Leute, dass Aleria und Xalatas das Gleiche ist, nur aus einer Zeitlinie. Aber das Witzige ist, dass Aleria, das muss ich kurz überlegen, sie war Lady Moon. Das war ihr Spitzname. Lady Sun war doch Sylvanas, oder? Oder war
Nein,
Aleria
Lady Moon
Lady
war Verisa. Verisa war die Kleine.
Es gibt ja Lady Moon, Little Moon und Lady Sun.
Stimmt, sie ist Little Moon. Ja. Verisa ist Little Moon und dann ist Lady Moon definitiv die Große. Ja, klar. Und Sun war Valeria. Ja, genau. Ich hab das jetzt gerade vertauscht. Nee, dann hast du recht. Lady Moon ist sie dann, ja. Weil sie ist Little, Verisa ist Little. Wird halt auch noch ganz interessant, was mit Verisa passiert.
Mhm. Was auch nicht für Dinge. Irgendwas. Ja, Aleria Boss Ladies dann. Okay, ich hab's auch gerade nochmal im Wiki nachgeschlagen. Und Verisa ist dann Little Moon. Sylvanas war Lady Moon. Okay. Ja. Da wäre Sylvanas natürlich Elun. I don't know, ist schwierig. Weiß auch nicht, ob sie dieses Thema nochmal aufgreifen mit den Himmelskörpern und den Windrunner-Schwestern. Ich glaube nicht.
Ja, nein, Windrunner-Schwester nicht. Risa wird noch irgendwann mal kommen, denke ich, aber das war's auch.
Mit Aleria müssen die halt irgendwo hin. Aber,
ja, das ist der Point. Und ich denke, Risa wird diejenige sein, die Sylvanas irgendwann mal irgendwie wieder zurückholt. Nicht, dass sie aktiv da ist, aber dass da auf jeden Fall ein bisschen was kommt.
Ja. Ja.
Aber ich würde auf die nächste Frage gehen.
Ja.
Könnte die Kanone nach Shara den Sonnenbrunnen angreifen und ein Portal nach Karesh öffnen? Fand ich eine geile Frage. Fand ich einfach geil. Wir warten ja schon ewig und 3 Tage darauf, dass die Kanone abgefeuert wird. Nein, das wird nicht passieren. Höchstens, um den Berg von Gallivix in Ashara kaputt zu schießen. Das ist, glaube ich, auch das Einzige, was sie treffen könnten. Als ob. Und jetzt sind wir mal wirklich ernsthaft. Ja, auch Chat hier, ihr dürft jetzt gerade mitraten und ihr in den Kommentaren zu Hause auch. Jetzt nochmal. Jetzt hebt euch doch mal bitte die wirkliche Wahrscheinlichkeit, dass von Ashara bis zum Sonnenbrunnen die Goblins es schaffen würden, A, zu treffen, B, überhaupt loszuschießen, ohne dass das Ding in sich selbst in Flammen aufgeht, und C, wie gesagt, zu treffen nochmal, ne? Jetzt mal im Ernst, als ob, nein. Ich glaube, die Frage konnten wir ganz kurz beantworten. Genau, das ist
die Kanone. Ja, für alle, die nicht wissen, welche Kanone, ich habe sie nochmal eingeblendet, ne? Nach Shara steht die.
Genau.
Eine riesen Apparillo. Ja. Und die wurde halt noch nie benutzt, soweit wir wissen. Und
aber wir wissen auch nicht mal, ob sie funktioniert.
Das ist richtig. Ich fände es richtig gut, wenn sie sie benutzen.
Ja, aber ich sag, um den Gallivix, die Statue, weißt du, der Golfplatz, der dahinter ist, um das wegzubauen.
Ja.
Aber ja, ich würde auch sagen, die treffen nicht mal den Galliberg. Ich bin mir da ziemlich sicher.
Ja. Ich meine, was ich doch geil fände, wäre irgendwie so, wenn Gallivix jetzt wirklich mit Xalatas zusammenarbeitet oder so und Xalatas weiß, da kommt irgendwie ein Raumschiff der Armee des Lichts, die Vindica. Dann schießt Gallivix die Kanone ab und holt die Vindica vom Himmel.
Wir wissen ja schon, was mit Galli so passiert. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ist ja schon. Ach so, nah.
Ja, das ist doch der,
damit wird die Mensa
der Cinematic, den die noch zurückhalten.
Ach so, ja, genau. Das ist die Secret Mythic Face. Wir switchen nach Ashara. Ja, Mann. Ja, läuft. Bin ich dabei, ist cool. Ja. Nee, können wir uns kurz halten. Portal nach Karesh, nicht darüber. Vielleicht über den Sonnenbrunnen eventuell, ja, maybe. Aber nicht darüber. Nee.
Ich glaub's auch nicht.
Ich denke auch tatsächlich,
der. Ich mag diese Kanone. Die ist halt cool. So.
Ja. Willst du oder soll ich da direkt noch eine nehmen?
Wenn du direkt eine hast, kannst du eine direkt nehmen.
Nee, oder? Doch, da, genau, das wollte ich noch beantworten, auf jeden Fall. Welches Ziel hatte Xalatas, als sie Dalaran nach Dornugar lockte?
Gute Frage.
Ja, gute Besserung.
Ja, also, bin mir mittlerweile nicht mehr so sicher. Bevor ich es gespielt habe, damals, bevor Warfin gelauncht ist, dachte ich ja, dass es irgendwie darum geht, Sachen aus Dalaran zu stehlen. Mhm. Oder Wege nach Karazhan zu finden oder so.
Mhm.
Und da, das sieht nicht mehr so aus. Auf der anderen Seite, weil es sind ja Sachen verschwunden. Mhm. Die Artefakt, hier die Säulen der Schöpfung.
Mhm. Also und vielleicht, die wurden auch anscheinend, wurde da ja alles durchgewühlt und durchgegraben, deswegen sind ja die Artefaktwaffe jetzt in Andermain in der Mülltonne.
Ja, in Andermain in der Mülltonne, genau, das sieht so aus, es wäre da durchwühlt worden. Wissen auch, die Neruba haben den Müll durchwühlt und Neruba waren Diener von Xalatas. Also es ging vielleicht tatsächlich darum, bestimmte Artefakte zu bekommen.
Mhm. Backups für das dunkle Herz.
Genau, ein anderer Grund wird sein. Natürlich, wir wissen, dieses dunkle Herz, das absorbiert Energie. Und Dalaran ist einer der Orte, wo die meiste Energie überhaupt vorhanden ist. So, mit Karazhan zusammen und, weiß ich nicht, Uldur oder so. Also, das ist schon ein logisches militärisches Ziel für Xalatas.
Mhm.
Und dann gibt es noch ein drittes, aber das geht jetzt so richtig, das ist jetzt sehr spekulativ, würde ich sagen. Also wesentlich spekulativer als die anderen Sachen. Nämlich, dass Xalatas uns nach dahin bringen wollte.
Ja.
Also die Insel von Dorn. Dass das ihre Beweggrund war.
Ja. Also ich würde auch sagen, ich würde noch ergänzen, wir wissen, dass die Menschen verschleppt wurden und dass aus diesen Menschen plus Nerubern eben diesen weiterentwickelten Neruber entstanden sind. Also man brauchte ja anscheinend Menschengefangene, um diese leeren Neruber dann zu erschaffen, die auch keine Neruber mehr sind, was wir mittlerweile wissen. Das sind ja was anderes, mehr humanoid als Neruber. Und dadurch wurden, oder die sind ja entstanden. Also A, Xalatas brauchte da einfach die. Und B, ich würde genauso sagen, sie wollte, ähnlich wie Furorion, aber wer weiß aus welchen Gründen, dass wir dort die Armee aufstellen, die wir gerade aufstellen. Und eventuell, das ist jetzt mein Spekulatives, wollte sie, dass wir Beleda entdecken. Sie wollte, dass wir vielleicht vom Licht, also wenn sie weiß, der Lehre werden wir nicht glauben. Wir werden der Lehre niemals glauben. Egal, was sie uns für Wahrheiten gibt und die über die Lügen der Titanen uns erzählt. Wir werden immer denken, ja gut, aber das ist die, die uns das erzählt. Das glauben wir ja einfach nicht. Ne, so wie ich halt auch einem Söder nie etwas glauben würde. Der kann mir die Wahrheit erzählen, wie er will, aber ich glaube es ihm nicht. Und vielleicht will sie, dass wir von Beleda erfahren, dass die Titanen Scheiße gebaut haben. Dass die Titanen Azeroth eingesperrt haben, dass sie, dass selbst die Naru das Licht nicht mehr nach außen dringen kann und dass die Titanen eben diesen Mist verzapfen. Das ist
oder dass
so,
die Naru von den Titanen geordnet wurden oder sowas.
Ja, eben sowas. Aber auf jeden Fall, dass wir von einer uns, wir denken, seriösen Quelle erfahren, was die Titanen für eine Scheiße gebaut haben. Das ist ja, mein Guess gut. So, den ich daraus ich sehr, mittlerweile ziehe. Weil egal wie, was uns Ilgenov sagt, er kann es sein, dass sie komplett uns immer wieder die Wahrheit gesagt haben. Ich meine, wir hier im Lauerberg wissen es, weil Xalatas, ne, wir wissen alle, die ist geil. Aber an sich würde hier keiner glauben. Mhm. Niemals.
Man könnte, also finde ich erstmal gut, also grundsätzlich fände ich es auch gut, wenn Charaktere oder Mächte oder Institutionen oder whatever, die auf der vermeintlich guten Seite stehen, also jetzt nicht Dämonen sind, keine Leere sind und nicht der Tod sind, also die anderen drei, also wenn da Leute sagen, yo, die Titanen sind nicht so cool, finde ich gut.
Haben wir ja quasi, fällt mir jetzt gerade einfach eigentlich auf, wir haben genau das ja quasi. Und zwar die Irdenen und die Freien, die Brümpf, die gerade uns, also diese Erkennung, die ich euch gerade erzählt habe, macht ja Brümpf gerade. Die denkt, oh, shit, wir wurden echt übelst missbraucht. Wir wurden echt an der Nase herangeführt. Die Titanen sind echt nicht so geil, wie wir dachten. Also dieses Aufwachen, ja, dieses Woke der Sein ist ja quasi gerade da und wird uns gezeigt.
Ja.
Ja, ich habe heute einen Lauf.
Ich bin gerade, also das stimmt mir auf jeden Fall zu. Ich fände es cool, wenn es das noch mehr gäbe. Also auch wenn sie zum Beispiel mal eine Jaina oder so, die muss gar nicht viel sagen. Das muss auch nicht so inhaltlich irgendwie stark sein. Ne? Das reicht, wenn die irgendwie mal sowas sagen würde wie, ja, wir Menschen haben jetzt schon lange nicht mit den Titanen großartig verehrt. Mhm. Aber was wir hier über die Titanen erfahren haben, zeigt, dass sie nicht immer Gutes mit uns im Sinn hatten oder so. So ein Satz und dann reicht das eigentlich schon. Also da muss nicht immer gleich eine riesige Lore-Offenbarung hinter sein. Aber so ein bisschen, dass du von den wichtigen Charakteren hörst, yo, die Titanen sind vielleicht gar nicht so geil.
Hatten wir ja, by the way, auch einen Dragonflight mit Tür. Der ja auch das genau so, ja nicht genau so, aber in die Richtung schon sagt. Ne? Also ich glaube, dahin wollen sie uns ja eh schon die ganze Zeit bringen. Nur, wie machen sie es am besten? That's the point. Ja. Mit Tür.
Es wäre, damit es besser funktioniert, narrativ, brauchst du halt ein Ereignis. So, ne, du kannst die ganze Zeit erzählen, dass Atomkraft schlecht ist. Es braucht Fukushima, damit jeder sieht, ah ja, stimmt.
Hätte uns das mal jemand vorher gesagt. Nein, weil 10 Jahre jetzt danach ist ja auch jeder wieder auf der Welle und sagt,
ja, die vergessen es dann wieder, aber grundsätzlich.
Ja, aber gut, genau, zu dem Zeitpunkt war Tyr da und hat gesagt, also wenn wir jetzt nicht von den Titanen abkehren, dann trete ich zurück. Den hat er gemacht, aber jetzt hat er vergessen. So, jetzt ist es aber wirklich gut. Jetzt müssen wir uns bremsen.
Aber das finde ich gut.
Ja. Ja, ich auch.
Grundsätzlich, es gäbe noch eine Alternative, die ich ganz cool fände, die so ein bisschen ähnlich ist wie in Shadowlands mit Anduin. Das zum Beispiel, Xalatas will an die Weltenseele. So viel wissen wir. Warum? Das nicht. Aber wir wissen, dass sie das will. Und die Frage ist, warum sie es nicht macht. So. Und eine coole Möglichkeit wäre, dass sie es nicht kann. Dass zum Beispiel dieser Weltenkern oder so sie raushält. Und dass es auch eine Art von Magie ist, die sie selbst nicht überwinden kann. Dass sie dafür Krieger des Lichts braucht. Dass nur die das öffnen können. Nur mit einer bestimmten Art von Magie, die sie selbst nicht beherrscht und auch nicht beherrschen kann, weil es wieder ihrer Natur ist, kann man das öffnen. Und die Titanen haben das extra so gebaut, damit die Leere nicht ran kann. Das fände ich auch ganz cool.
Ich erinnere da an eine gewisse Schatulle in Dragonflight, die mit 3 Siegeln geschlossen wurde. Ja, genau das. Das zeigt ja, dass die Titanen schon so weit denken. Und das kann natürlich am Kern dann genau so gewesen sein. Ja.
Könnte sogar sein, dass du nicht nur Licht brauchst, sondern keine Ahnung, die Titanen haben es extra so gebaut, so hey, du brauchst vielleicht jede kosmische Macht, deswegen sagt das alles klar, dann pumpe ich einfach jeden auf. Egal was kommt, ihr kriegt alle Upgrade und so, weil wir alles brauchen, alle müssen anwesend sein, nur dann kann man drauf Zugriff nehmen. Vielleicht wurde das so gebaut von den Titanen. Vielleicht waren, weil wenn sie wirklich Azoth abschließen wollten für alle Ewigkeit, dann brauchst du ja das krasseste Versiegelungsschloss, was du überhaupt bauen kannst. Und da Norgannon der Hüter allen magischen Wissens des Universums ist, let's go, Norgannon baut ein Riesenschloss. Also so fände ich auch ganz cool, so die Lösung.
Ja, haben wir ein bisschen was Geiles bei. Das stimmt, ja. Gut, willst du weitermachen? Hast du dir was rausgepickt?
Ja. Ich habe hier mehrere Sachen, aber ich glaube.
Wir können ja noch.
Ich nehme mal eine seichtere Frage.
Oh, seicht.
Die so ein bisschen auch seicht im Sinne von, da kann man sagen, was man will.
Das ist sehr schön.
Und zwar, wie würde eine Erweiterung zum Thema Südsee aussehen?
Oh. So wie jetzt. Ich glaube, wir haben
gerade unterirdisch, das ist ja komisch.
Na, The War Within, die Sireneninsel, wer weiß, was da noch kommt. Undermine mit den, ne, noch ein bisschen da an Dazar Alor dran, ja, quasi und so. Ich glaube, wir haben unsere Südsee-Erweiterung Light gerade eben. Ja.
Würde ich behaupten. Ja, ich verstehe, was du meinst.
Also so eine Erweiterung ganz auf funktioniert nicht. Man kann die Piraten, Blutsegel-Bukaniere oder sowas oder Goblins oder so ein Shit, die kannst du in einem 1-Sub bringen. Also 11-1, 12-1, 13-1, wie auch immer. In so einem Zwischending, da kannst du die bringen. Aber als Main-Theme funktioniert es nicht und würde Blizzard nicht bringen.
Ja.
Würde ich ganz fest
sagen. Also wir haben ja Battle for Azeroth auf Allianz-Seite. Hast du die Aschenwind gedöns. Das ist ja auch so Richtung Piraten und Seefahrertum und all so. Ich glaube, das könnte man nehmen. Dann nimmst du noch so andere Themen, so Goblins und so. Die machen auch viel auf der Hoher See. Dann noch diese andere Piratentum, Freibeuter und Entdeckergeist und so. Dass du das noch mehr stärker reinnimmst. Ich glaube, man kann schon sehr viel zusammennehmen.
Ja.
Und da hast du so einen Mischmasch an Seefahrer.
Aber nie, dass es das als dieses der Hauptaufhänger ist. Es muss mittlerweile ja immer um etwas kosmologisch Krasses, um Azeroth gehen.
Das ist da nicht der Hauptdings, aber das Theme ist so gesetzt zur Piraterie und keine Ahnung, solche Sachen. Und das Thema könnte zum Beispiel sein, die Naga. Der Gezeitenstein wird genutzt und auf einmal ist der Ozean zugänglich zu Fuß oder so, zumindest zu großen Teilen. Bisschen Wasser ist noch da, dann müssen wir auch von Insel zu Insel reisen, dann bringen sie ein neues Reisefeature rein nach dynamischen Fliegen und Fahren, dynamisches Seefahrertum. Dann baust du auch ein riesiges Schiff, kannst auch Gildenschiffe bauen, meinetwegen kann man ganz viel rumfantasieren. Und dann Ja, aber du kannst, also Naga sind dann Antagonisten, mit vielleicht auch noch mit Enzoff, wenn der wiederkommen soll.
Ja, aber immer nur Sidequest. Immer nur Sidequest. Nie als Main Theme. Also es ist immer nur Piraterie, ist definitiv Südsee, ist definitiv Side.
Oh. Tel Aviv. Ja, ja, klar. Aber das ist so, pass auf, da, vielleicht kommen wir so überein. Die Irdinnen sind nicht der das ist der Hauptding jetzt gerade vom aktuellen Add-on. Aber die sind überall.
Ja, sag mal so, es könnte sein, dass wir, wenn wir Richtung Südseite wollen, also Rückseite von Azeroth wollen, ne, und wir zu den Arathi wollen, dass wir einen Zwischenstützpunkt haben, quasi vor dem Arathi-Imperium, weil sie uns doch etwas böser sind oder so, dass wir, wie ich letztens schon mal gesagt habe, wie hieß nochmal in Fluch der Karibik die Pirateninsel, oh, wo der Vater von Captain Jack Sparrow ja auch der Anführer ist quasi.
Weiß ich nicht mehr aus dem Kopf.
Ja, auf jeden Fall. Dass wir so etwas haben, also ein Stützpunkt, da ist unsere Hauptstadt quasi. Und ne, nicht Tortuga, Pirate Bay, glaube ich, irgendwie sowas. Und das ist unsere Hauptstadt quasi. Und von da aus brechen wir dann auf, die Erweiterung zu entdecken. Ne? Und das ist das. Das ist das. Mehr will ich nicht sehen.
Ja, ja, aber das reicht ja. Damit ist ja das Setting trotzdem da. Und auch gegenwärtig. Wie gesagt, wie bei den Irdinnen. Die Irdinnen bestimmen die Insel von Dorn und sie bestimmen auch die hier die schallenden Tiefen. Das sind gleich 2 von 4 Gebieten. Genauso kann es halt mit der Piraterie sein. Du hast krasse Piratenstadt oder sonst was. Das ist das erste Gebiet. Beim zweiten hast du weiter ihren Einfluss. Das dritte ist dann Naga-Hochburg und das vierte, was auch immer, irgendwas weiteres. Ich glaube, man kann das schon machen. Ja. Aber du sagst schon richtig, ne, Piraten an und für sich sind nicht wichtig genug. Aber das ist das gleiche Argument wie Irdinnen sind an und für sich sind nicht wichtig genug. Und oder die archäologische Forschungsexpedition von Dragonflight, die ist mit Sicherheit nicht wichtig genug. Nee. Weißt du, was ich meine?
Der Point ist aber, das haben wir heute Morgen erst im Stream gehabt, ne? Ich hätte es gerne ja auch mal wieder eine Etage tiefer. So wie BFA, ein bisschen Fraktionskrieg oder so, aber ja gut, Enzoff hat das Ganze auch wieder auf ein höheres Level gehoben. Und an sich am Anfang natürlich auch der erste Raid, ne, mit einem Möchtegern Old God, aber.
Das hast du wie in Addon. Warlords of Draenor endet ja auch mit der Legion und.
Ja, aber die Legion ist nicht so high gewesen. Archimonde war da natürlich schon brutal, aber ich finde, ich finde, die gesamte Erweiterung, er kam halt als allerletzter Endboss und nur in einem Fight und hatte sonst nichts zu tun. Archimonde kam wirklich nur ganz, ganz, ganz zum Schluss. Ansonsten war es Gul'dan und Gul'dan war so unser Powerlevel. Ist klar ein krasser Buddy, aber unser Powerlevel. Und das fand ich so geil an Worlds of Draenor. Wir waren durchgehend basic unterwegs. Immer alles auf Augenhöhe. Wir brauchten nichts mega krasses, um die wegzuhauen. Wie zum Beispiel Garrosh, der war halt krank, zu krass hinterher. Aber Worlds of Draenor war wirklich extrem basic unterwegs. Und das würde ich mal wieder so lieben, dass wir ein bisschen runterfahren, ein bisschen, aber nicht immer den nächsten hohen Punkt.
Absolut, aber du hast ja gerade genau anders argumentiert. Sobald es nur um Piraten geht, sagst du, nee.
Und dann musst du ja sagen. Nein, ich sag ja, ich hätte es gerne, aber ich sehe es nicht, dass das passiert.
Ah, okay.
Weil, wie gesagt, Worlds of Draenor, du weißt, wie Worlds of Draenor angekommen ist in der öffentlichen Wahrnehmung. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, ich weiß. Aber sie würden deswegen, nein, wir müssen immer höher, immer weiter, immer heftiger. Oh mein Gott.
Aber ich weiß nicht, ob die Logik stimmt, weil genauso kannst du es so argumentieren. Das Höchste war bisher Shadowlands, weil es da um die Vernichtung des gesamten Kosmos ging und das kam auch schlecht an. Ich glaube nicht, dass es daran liegt.
Naja, Versichtung im gesamten Kosmos ging es auch in Burning Crusade am Ende mit Sargeras und Kil'jaeden und.
Ja, aber das. Nee, aber das war undurchsichtig. Also im Wesentlichen ging es ja um die Invasion oder so. Ja. Oder eine befürchtete Invasion, die gar keine Invasion gewesen wäre, sondern eigentlich wollte Illidan was anderes. Verwirrte Geschichte von Burning Crusade, aber es war nicht so groß. Eigentlich.
Ja.
Im schlimmsten Fall, wenn die Befürchtungen wahr gewesen wären, die Horde und Allianz gehabt hatten, die ja nicht korrekt gewesen sind, dann hätte Illidan Azeroth eine Invasion auf Azeroth gemacht. Das ist nicht cool für die Leute, die auf Azeroth leben, aber es ist trotzdem klein. So, keine Ahnung, es ist nicht die Vernichtung des Kosmos, weißt du?
Ja, ist schon klar. Ja, wie gesagt, ich kann nur wieder sagen, ich hätte es gerne mal eine Etage tiefer, ich hätte es gerne mal ruhig, gerne mal wieder ein bisschen locker. Aber das sehe ich gerade erstmal gar nicht. Also wir müssen jetzt bis Last Titan durchziehen und es wird größer, es wird heftiger und es muss, also sorry, wenn das nicht so passiert, dann ist es Sireneninsel-Style oder Schwurbelsteine-Style. Wenn The Last Titan nicht in einem gigantösen Fight endet, dann machen sie was falsch. Weil die darauf bauen sie gerade leider alles hin. Also die stellen ja die Weichen genau in die Richtung, dass The Last Titan gigantisch wird. Himmelsfight, Sagaras gegen Dimensios in dieser Kategorie. Azeroth komplett Zerstörung und wir müssen in eine Alternative oder mit Azeroths Weltenseele nehmen, auf einen anderen Planeten auswandern. Wir haben nur das Extrem gerade in The Last Titan. Danach wird's hoffentlich ruhiger.
Am Ende wird's so richtig, richtig lame. Stell dir mal vor, voll. So. Wir gehen nach Uldor, töten einfach nur gesagt, das war's.
Ja.
Also,
ich hab dann irgendwie Sorge. Also nach der Sireneninsel habe ich Sorge, dass das passiert. Nach der Sireneninsel habe ich echt Sorge. Ja, ich hätte gerne eine Etage tiefer da. Ich habe hier die nächste Frage. Bin ich gespannt auch, was du darauf sagst. Haben wir ein paar Mal schon ein bisschen gesprochen. Übrigens noch mal was anderes. Bisschen Zeitquest gerade noch mal, bevor die Frage kommt. Ich war noch mal in Warlords of Draenor unterwegs, hab mir noch mal die Kristalle in den Höhlen unten in den Spitzen von Arg angeschaut. Das sollen ja, ich weiß nicht ganz, das ist das, was ich dich jetzt fragen will. Sind das alles Apexi-Kristalle?
Offiziell ja.
Alles? Also in den Höhlen, du hast da eine Höhle, da hast du diesen Anhänger auch, den Liruja-Dingsbums-Anhänger, den kriegst du da. Auf jeden Fall hast du da ein, zwei Höhlen drin, da schaut eine Spitze, ein Kristall raus. Mhm. Quasi wie jetzt in der Sireneninsel.
Ja.
Ist das ein Apexi-Kristall?
Ja. Das ist so natürliche Vorkommen, so sieht das aus, ne?
Ja.
Als wäre das da so wie, keine Ahnung, Azerit oder so wie Beleda oder so. Ja, gute Frage. Also offiziell ist es halt so, dass die Arakor halt diese Technologie der Apexis-Kristalle entwickelt haben.
Ja, aber das sieht ja so aus, als ob die das nur gefunden haben in der Höhle und nicht entwickelter Kristall ist. Deswegen ist die Frage da, was?
Ja, die müssen das ja auch irgendwo her haben.
Ja, gut.
Da hast du schon recht. Also, die Herkunft dieser Kristalle. Von dem, was wir wissen, würde ich sagen, gibt es zwei mögliche Sachen. Aber eine Sache passt eigentlich mit der Zeit nicht. Eine Möglichkeit ist, die Draenei sind schuld. Weil die Draenei sind ja nach Draenor geflohen, deswegen heißt Draenor ja so. Und die sind mit einem Naru-Raumschiff gekommen. Und dass das Überreste von diesem Raumschiff sind und alles. Kristallsplitter.
Beim Absturz Oshogun.
Genau. Problem ist, die Arakor waren, meine ich, eine Hochkultur, bevor die Trainer gelandet sind oder hochlandet sind. Dementsprechend passt das zeitlich eigentlich nicht.
Kann natürlich sein, dass vorher schon Naru auch da versucht hatte, ähnlich wie bei den auf Argus, Kontakt aufzunehmen mit den Arakor.
Ja.
Kann natürlich sein. Und die halt so krass waren und gesagt haben, nö, wir nehmen euch jetzt Kristall, zerlegen dich und nutzen deine Macht.
Mhm. Ja, absolut. Also, wir haben da sehr viel offen auf jeden. Und die andere Sache, also wir wissen, dass Draenor sehr, sehr stark unter den Einfluss von Aggramar stand. So, und Aggramar hat diesen Steinriesen erschaffen, um gegen die Sporenhügel zu kämpfen. Und Steinriesen sind sehr häufig mit Kristallen in Verbindung. Das sieht man in Tiefenheim. Ja. Wenn ihr in Tiefenheim unterwegs seid, die spielen ja nicht einfach nur alle aus Stein, sondern du hast überall auch Kristalle. Dass das quasi entweder von Aggramar hingebracht wurde oder dass das Teile von Aggramars Körper sind oder irgendwie hat Draenor doch eine Weltenseele oder mal gehabt und das sind Überreste oder irgendwie sowas. Das sind Überreste oder Aggramar war die Weltenseele und dann ist er geschlüpft und das ist, was weiß ich, die Nachgeburt. Gibt, ich weiß nicht, was man da so sagt. Aber ne, also das wären jetzt noch ganz viele Möglichkeiten. Es gibt, weil du das sagst, es gibt super viele Ähnlichkeiten zwischen den Apexis-Kristallen und Azerit. Lore-technisch sind die so ähnlich, das könnte auch einfach das Gleiche sein.
Auch auf der Scherbenwelt. Auch auf der Scherbenwelt. Die Netherschwing-Kristalle, also quasi Azerit gepaart mit dem Nether, ergibt die Nether-Kristalle. Quasi. Mhm. Also so will ich das sehen, ne? Azerit einfach mit influenced von vom Nether, was um sie herum ist, wegen dem Zerreißen oder so, ja. Ja, ja, ja. Gut, dann packen wir halt die Frage. Wir wollen ja, dass hier die Fragen beantwortet werden. Übrigens, wir haben die ganze Zeit immer vergessen zu sagen, wer von wem die gestellt wurden. Ich glaube, du hast das einmal gemacht. Ich mache es jetzt auch einmal. Und zwar von Kasrat 1640. Was passiert mit den Drachen und Aspekten im nächsten Add-on? Midnight. Kommen sie schon in der nächsten Erweiterung? Wir haben ja eigentlich gedacht, sie würden jetzt da sein, weil es ist eigentlich komplett dumm, dass sie nicht auf Khas Al-Ghar gerade sind. Erklärbar.
Sie sind nicht da, weil wir keinen Bock mehr auf Drachen haben, genau. Die Spieler.
Erklärbar, ja, keine Frage. Blizzard, hm? Aber in Midnight, ja. Wenn es wirklich den ersten richtigen Bams gibt, das ist jetzt die Frage, gibt es den Bams am Sonnenbrunnen? Dann müssen die dabei sein. Sind wir aber wirklich auf Karesh, dann nicht.
Ja, also immerhin haben wir Kalegos. Nur damit wir das kurz auch nochmal festhalten. Wir haben Kalegos.
Aber auch nur, weil der Dalaran verbundelt ist. Wäre der nie Dalaran verbundelt, nie im Rat gewesen, wäre er jetzt nicht da.
Ja, aber trotzdem ist er da.
Ja.
Also, wenigstens festhalten, einer ist da.
Ja, aber er ist nicht wegen den Drachen da. Er ist nicht da, weil er ein Drache ist. Er ist nicht da, weil er ein blauer Drache ist, sondern er ist da, weil er Dalaran-Mitglied ist.
Ja, man kann auch immer noch argumentieren, auch wenn ich finde die Argumentation selbst lame, aber ich sag sie trotzdem. Drachen haben jetzt quasi, sind sie neue Aspekte geworden und sie müssen erstmal irgendwie ihre Drachenschar, ihren Drachenschwarm ordnen und strukturieren und sowas alles. Und
sie müssen herausfinden, dass eigene Spezies nicht unbedingt so geil findet, wenn man sie versklavt.
Genau, sie müssen ganz viele Probleme auch lösen mit ihrem Volk, so. Ja. Müssen überhaupt mal miteinander reden, da sind die auch nicht so gut drin.
Vielleicht setzen sie sich jetzt mal hin und reden.
Ja. So, Midnight. Kommen die in Midnight vor? Sehr schwierige Frage. Also wenn Sachen die Drachen direkt betreffen, Beispiel, Xalatas fängt an, durch die Zeit zu reisen, dann wird Nostromo da sein. Wenn nicht, dann bin ich sauer. So einfach.
Ja.
Dann schwieriger sind so Kandidaten wie Alex Strasser oder nicht Isera, die ihre Nachfolgerin, Merifra. Merifra hat die Aufgabe, über nichts mal grünen Traum zu wachen. So. Mit dem werden wir wahrscheinlich nichts machen. Midnight. Also, glaube ich nicht aktuell. Vielleicht passiert irgendwas, aber sehe ich nicht. Vielleicht in The Last Titan da schon eher als in Midnight.
Ja.
Das heißt, Merifra werden wir nicht sehen. Alex Strasser ist immer am schwierigsten. Behüterin des Lebens, was heißt das schon? Die könnte immer da sein, könnte auch nie da sein. So. Weißt du, was ich meine? Wenn wir von den Zuständigkeiten ausgehen, wenn Xalatas jetzt tatsächlich, wie wir gerade eben ja schon mal besprochen haben, tatsächlich mächtige magische Artefakte aus Dalaran gestohlen haben sollte, dann muss Kalegos da sein. Das ist seine Aufgabe. That's it.
Ja, ja. Ja, bin ich dabei. Aber das ist schwierig. Also die Drachen, ich weiß auch nicht. Ich sehe sie frühestens tatsächlich in Last Titan, wenn es irgendwie darum geht, den Würmru-Tempel. Und um wirklich aufzudecken, wahrscheinlich auch mit Tür zusammen, wirklich aufzudecken, warum existieren die Drachen? Was sind die Drachen? Die Drachen sind die ersten direkten Nachfahren, meiner Meinung nach, von Azeroth. Die allerersten und mächtigsten Kinder von Azeroth sind die Drachen. Und um diese Vergangenheit tatsächlich richtig aufzurollen und warum Tyr die Drachen gewählt hat und Odin zum Beispiel sie nicht extra gewählt hat, ist dann wahrscheinlich genau das, weil die Drachen das Oberste sind von Azeroth. Und als Azeroth gemerkt hat, okay, mit den Drachen komme ich nicht so weit, ich brauche noch Kleineres, Krasseres, was unterschätzt wird, hat sie uns erschaffen.
Ja, wahrscheinlich die Trolle als erstes oder so. Also ja, Trolle werden häufig als sehr ursprüngliches Volk gewertet. Also vielleicht noch die Yaungol zu den Tauren werden lassen oder so. Ja, 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 das sehe ich auch. Das ist auch The Last Titan Lore. Genauso Eridikron, ne? Wenn Eridikron schon in Midnight kommen sollte und nicht in The Last Titan, dann kommen auch die Drachen. Also Eridikron ohne die anderen Drachen wäre Quatsch. Natürlich.
Zumindest Virranoff. Ich sehe da Virranoff und Ebenhorn und Furorion vielleicht so.
Ja, aber ich glaube, die anderen sind auch dann irgendwie da. So,
ja.
Machen dann vielleicht nicht viel. Das ist auch so ein, also zum Beispiel der Fight gegen Fyrak, ne? ich nicht gameplay-mechanisch, ja, das will ich nicht bewerten. Aber ich finde das wieder irgendwie komisch gemacht. Da sind die Drachenaspekte irgendwie im Hintergrund.
Das war richtig gut bei Deathwing gelöst. Bei Deathwing helfen sie, greifen ein, machen mit, sind gefordert, werden angegriffen im heroischen Modus ja auch. Ne? Da kommen die Tentakel hoch und greifen sie an und sowas alles. Das war richtig cool gelöst. Sie konzentrieren sich. Man weiß auch, dass sie gerade eben sich krass drauf konzentrieren, den Zauber zu wirken, die Drachenseele zu aktivieren und halt Deathwing obszön krass wegzulasern. Übrigens, ich bin letztens noch mal Drachenseele gelaufen und ich finde die Aussage von Ysera im Raid voll geil. Ich verbinde jetzt die Drachenseele mit dem Smaragdgrün-Traum, um die übernatürliche Macht des Traumes zu nutzen, die Drachenseele zu overpowern und Deathwing wegzulasern. Das ist schon eine krasse Aussage eigentlich, ne?
Ja. Ja, ja, bei guck den mal, Titanen, ne? Also sagt, glaube ich, Alex
Rath. Ja, genau. Jetzt noch mal eine Frage. Wir denken ja, Smaragdgrüne Traum ist eine geordnete Sache. Vom Leben, eine Taschendimension, was weiß ich was. Und dagegenüber stehen ja die Shadowlands. Ist ja auch in den Chroniken so, ne? Bildlich gesehen stehen die sich ja gegenüber. Wenn wir einen Drachen haben, der krass verbunden ist mit dem Smaragdgrüntraum und über diesen mitwaltet und herrscht. Warum haben wir dann keinen zu Shadowlands? Oder haben
wir? Weil wir Galakrond getötet haben.
Ah, that's what she said. Glaubst du, es gibt da vielleicht noch einen Drachen oder es kommt da noch einer, der explizit Todesdrache wird?
Wär sick.
Oh, wäre voll geil, oder? Überleg mal, so Cinder, großer Comeback.
Das Problem ist, dafür bräuchten wir Shadowlands, die dreckig sind. Aber Shadowlands sind sauber. Also zumindest oberflächlich betrachtet. Also was hast halt da den Pelagos oben drauf und du hast die Kyrianer und den Artenwald und so. Du bräuchtest Shadowlands, die aussehen wie der Schlund. Meinetwegen Revenant und Maldraxxus, die drei Gebiete. So. Aber wenn alles so düster und böse und sonst was wäre, dann hättest du einen geilen Todesdrachen. Jetzt denke ich mir so, wenn es jetzt einen Todesdrachen gäbe, der in dieses Thema reinpassen würde, dann würde er genauso quietschbunt aussehen wie die anderen. Das ist das Problem.
Ja, kann sein. Aber ich stelle mir schon so eine Art zukünftigen Kommunikator, weil wir jetzt dann doch vielleicht mit den Shadowlands mehr interagieren irgendwann mal. Vielleicht, wenn Blizzard sich gedacht hat, okay, wir können jetzt die Shadowlands mal wieder bringen.
Okay, pass auf, ich hab einen Vorschlag und ich bin gespannt, was du sagst.
Jetzt kommt's.
Vom Sandy ist die ganze Zeit nur in seiner Anglitzgestalt und ist ein Drache. Was sagst du dazu?
Würde ich feiern. Würde ich hardcore feiern. Würde ich hardcore feiern.
Ja.
Ja.
Boah, jetzt wäre es ja mal was anderes. Sterbliches war was genau. Wahrscheinlich ein Trollpriester, aber whatever. Kann man noch umschreiben.
Ja, ja, wäre cool. Ich könnte mir noch was anderes vorstellen. Wir haben doch noch Überreste von Deathwing. Aber halt nicht mehr. Also Deathwing. Der heißt schon Deathwing. Weißt du, was ich meine? Aber er ist halt nicht mehr verrückt. Er ist nicht mehr influenced von der Lehre, sondern weiß, was alles passiert ist, kann es natürlich nicht wieder gut machen oder so und dient jetzt als eine Art Kommunikator. Boah, wäre auch sick. Deathwing ist halt schon geil, ne?
Ja. Wir wissen ja auch nicht so hundertprozentig, was
hier aus dem geworden ist. Ne? Vielleicht findet Sylvanas Deathwing im Schlund. Überleg mal, wie geil das wäre. Und die kommt so zurück. Ja, ich weiß, ihr wollt mich nicht sehen, aber ey, ich hab da wen gefunden. Den solltet ihr kennen. So, ey, direkt erstmal nochmal so, was hast du, einer der Waffel?
Und dann steckt Deathwing uns irgendwas über die Titanen, so, was wir noch nicht wissen oder so. Irgendwas über die Anlage, weil Hüter der Erde war tiefer als alle anderen wahrscheinlich. Ja. Wäre cool.
Schon geil. Ja. Okay, gut. Drachen haben wir auch abgearbeitet. Let's go, hast du die nächste?
Viel haben wir nicht mehr. Also viele Fragen wiederholen sich auch ab einem bestimmten Punkt. Die Frage finde ich noch, also die gibt es in unterschiedlichen Varianten. Zum Beispiel fragt TUV4XW, zergeht die Zeit auf Vergeht die Zeit auf Arzort nach Legion gleich schnell wie im Rest des Universums? Oder woanders wurde auch gefragt, wie viel Zeit vergeht jetzt eigentlich während der Wurzelsaga? Ich finde gerade die Frage nicht. Also ganz viele verschiedene Sachen. Erstmal vergeht Zeit überall gleich schnell. Gute Frage.
Wir haben eine nicht so genaue Antwort darauf. Also außerhalb der Shadowlands und außerhalb des Nethers vergeht die Zeit überall gleich schnell. Im Nether ist es so, dass Zeit eine Parabel ist. Die kann da und da, das ist wie bei uns mit dem Licht irgendwo und der Lichtgeschwindigkeit. Man kann da hinreisen, würdest du zurückreisen, ist hier aber die Zeit ganz viel schneller. Also du würdest keinen mehr kennen. In deiner Lebensspanne schaffst du es, ganz woanders hinzukommen. Kommst du dann aber wieder zurück. Sehr guter Film, könnt ihr mit euren Kindern, könnt ihr es auch euren Kindern sehr gut erklären. Buzz Lightyear. Sehr geiler Kinderfilm. Der erklärt das mit
dem. Du hast Angst, dass du Interstellar sagst. Ich bin immer wütend bei dem Film.
Ja, Interstellar auch sehr geiler Film, aber das ist, um das zu erklären. Nein, da hast du noch mehr Fragezeichen im Kopf. Lightyear erklärt es tatsächlich relativ gut, wie geil das ist. Gehst du weg, gehst du wieder zurück, ist halt alles viel, 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 viel älter. Das erklären die da sehr geil und kindergerecht. Finde ich super. Andererseits haben wir dann auch noch die Shadowlands. Die haben noch ein viel größeres Fragezeichen, denn sie sind gerudert und zwar wie Sau. Am Anfang wollte Steve Denusa mal erklären und sagen, jo, die Zeit vergeht hier ein bisschen anders, weil sie, glaube ich, was ganz anderes geplant hatten am Ende als mit dem Kerkermeister, wie es anfangs geplant war. Oder Steve Denusa wollte da vielleicht ganz woanders hin. Dann ist aber Ian Hathi-Kotas angekommen und hat gesagt, na, die vergeht hier anders in dem Sinne, dass das Zeitgefühl ein etwas anderes ist. Also
weil es die Jahre nicht sind altert gleichen. Und weil es kein Tag und Nacht gibt und so.
Genau. Man fühlt nicht so, dass wir jetzt auf der Erde, oh Scheiße, oder wie wir jetzt sagen, so, ey, guck mal, der Januar ist schon wieder
rum. Wenn du für alle Ewigkeit existierst, ist es irrelevant und dadurch nimmst du Zeit nicht mehr wahr oder so ähnlich. Genau.
Das heißt, die Zeit vergeht definitiv gleich in den Shadowlands wie, aber das Gefühl der Zeit ist dort eine ganz andere, weil die Zeit einfach gar keinerlei Relevanz mehr hat. Mhm. So würde ich es erklären.
Ja, ich glaube, das stimmt auch größtenteils. Es gibt halt Ausnahmen, ne, wie den wirbelnden Nether. Es gibt noch vielleicht andere Ausnahmen, von denen wir noch nicht so viel wissen. Die Zerefs könnten anders sein. Hier Zalatas mit ihren Singularitäten und sowas alles. Normalerweise ist das alles Relativitätstheorie-Gedöns und dann hat das eigentlich auch Einfluss auf die Zeit. Das heißt, da könnten wir viel haben. Wir haben auch so ein schönes Zitat von Primus. Der Primus hat gesagt, Zeit ist ein Konstrukt der Ordnung. Mhm. Und das könnte heißen, dass die Titanen dafür gesorgt haben, dass die Zeit an verschiedenen Orten gleich vergeht. Wenn die das nicht getan hätten, wäre es vielleicht nicht so. Also wenn die sich nicht eingemischt hätten, vielleicht wäre die Zeit dann anders. Das ist alles denkbar, ist aber sehr schwierig. Allgemein haben wir auch die Problematik mit Orten, die halt Teil des Universums waren, aber nicht mehr sind. Sowas wie die Scherbenwelt. Die sind jetzt im wirbelnden Nether. Da vergeht die Zeit offenbar anders.
Ja.
Karesh könnte genauso sein. Weil sie aber auch
durchzogen sind davon, ne?
Ja. Genau, Karesh könnte genauso sein. Wenn wir nach Karesh kommen würden, könnte es sein, dass seitdem gar keine Zeit vergangen ist. Oder unfassbar viel Zeit.
Kennen wir ja von Jahren der Armee des Lichts.
So. Ja.
No? Tyralion, beste Beispiel.
Ja. Mhm. Ja.
Könnte genau so sein, ja.
Ja, und dann, auch um die Frage zu beantworten, wie viel Zeit ist während der Wurzelsaga vergangen oder wird während der Wurzelsaga vergehen? Das ist ja schwierig. Wir haben ja auch über die Dalaran-Questreihe gesprochen hier im Podcast vor ein paar Folgen. Und da hat man ja den Eindruck, okay, zwischen wir räumen Dalaran auf und Addons Start ist in der Lore super wenig Zeit vergangen. Ein paar Wochen vielleicht, mehr nicht. Und in der Realität, also im echten Leben sind irgendwie, weiß ich, wie viele Monate ist jetzt der Release her? Mehrere, 10 oder so, keine Ahnung.
Ja. Aber in-game ist nicht so viel Zeit vergangen.
Genau. Das ist ein Problem. Und sie könnten auch irgendwann einen Zeitsprung machen. Ne? Sie können dann sagen, okay, The Wolf in, hat 3 Jahre gedauert. Oder so.
Hatten wir ja bei Shadowlands und Dragonflight, dass wir einen größeren Zeitsprung das erste Mal wirklich hatten. Übrigens, wo du das gerade sagst, ne? Stell dir mal bitte vor, wie geil wäre das bitte? Wir kommen, also mit der Zeit, ne? Wie auf Karesh geht die anders oder so. Und stell dir mal vor, wir kommen jetzt in Midnight an und durch die Singularität von Xaladas, weil die das Portal zum Sonnenbrunnen öffnet, dies, das. Wir wollen nach Karesh reisen und kommen genau an den Moment an, wo Karesh quasi gerade zerpflückt. Mhm. So weiße, stelle ich mir.
Weil da nahezu keine Zeit vergangen ist oder so.
Stelle ich mir absolut insane vor.
Ja.
Oh ja.
Wär cool auf jeden.
Mega geil. Das stelle ich mir wirklich, also das wäre schon sehr, sehr cool, ja. Aber Zeit ist halt ein übertrieben hartes Konstrukt in World of Warcraft. Und sie versuchen natürlich auch immer die Zeit, ja.
Was ich mir vorstellen kann, also je länger ich jetzt auch über die Frage nachdenke, dass sie diesmal den umgekehrten Weg machen wie sonst. Sonst war es ein bisschen so, okay, zum Beispiel zwischen Shadowlands und Dragonflight haben sich einfach, da sind noch mehr Jahre vergangen. So. Dass sie jetzt das Umgekehrte machen, dass sie sagen, okay, zwischen The War Within und Midnight liegen nicht 2 Jahre, oder so, sondern ein paar
direkter
Monate.
Übergang. Ja, oder direkter Übergang einfach.
Dass es lore-technisch näher beieinander ist. Das
sehr
kann
geil.
Ich mir,
aber innerhalb einer Saga natürlich auch übelst nachvollziehbar. Ne? Innerhalb einer Saga auf jeden Fall übelst nachvollziehbar. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, die machen ja momentan sehr viel. Ne? So Marvel, ich denke ja auch, The Last Titan wird halt wie in dieser Marvel-Endgame-Szene enden. Wir kommen, Portale öffnen sich, da kommen die Drachen, Neruba, Irdene, alle mögliche und wir kämpfen halt gegen Iridicorn, riesengroßes Schlachtfeld und so. Das stelle ich mir schon vor. Thanos haben wir dann wahrscheinlich auch noch einen da. Und dass sie dann im Midnight wirklich vielleicht so ein bisschen Interstellar reinbringen. Dass wir Karesh, dass Karesh vielleicht das ist, wo er in Interstellar zum Schluss ist, weißt du, diese vierte Dimension, dass die dort aufgemacht wird. Das kann man mit Karesh und mit der Singularität, mit der Art und Weise, wie Karesh zerstört wurde und was vorher auf Karesh geherrscht hat, kann man das sehr geil bringen. Wäre aber, glaube ich, ein bisschen zu fancy und zu abgespaced. Ich meine, wir wissen schon, wie Interstellar angekommen ist bei den Menschen, dass viele es einfach nicht verstanden haben, die vierte Dimension und wie sie jetzt da handelt. Und ich glaube, verstehen bis heute viele nicht. Nein, ich bringe den jetzt nicht. Du hast schon gegrinst. Ich weiß, ich bringe den nicht. Wir hatten heute genug. Müssen ja auch was für die nächsten Folgen aufbewahren. Und dass sie sowas
versteht
bringen könnten.
Versteht Söder ja nur nicht, weil er in der vierten Dimension argumentiert.
Ich habe mich zurückgehalten, wirklich. Ich habe gekämpft. Ich hab gekämpft, hat Spaß. Ja, dann haben wir den Hattrick jetzt auf jeden Fall voll mit ihm, ist auch gut. Nee, aber dass sie sowas aufmachen, weil sie greifen ja gerne so filmische Dinger auf. Und Karesh und Interstellar hat irgendwie, finde ich, coole Sachen.
Man kann auch da einen witzigen Zeitsprung machen. Also das kann sogar innerhalb einer Quest sein, ne? Dass die sowas machen, wie wir gehen nach Karesh. Sind da halt auch mein, es kann ein ganzes Gebiet sein, so. Und nachdem du das Gebiet wieder verlässt am Ende der riesigen Questreihe, kommst du wieder zurück nach Azoth, bam, 10 Jahre vorbei. Und dann hat sich irgendwas Krasses verändert oder so. Weil irgendwie, du hast das halt durch diese Singularität Gedöns mit einer Zeitverschiebung zu tun hat, ne?
Ja, auch wenn man bedenkt, Tyrallion, haben wir gerade schon gesagt, ne? Tyrallion kam zurück und fand eine ganz andere neue Ordnung auf. Die Verlassenen zum Beispiel. Ne, war ja ein super geiles Konstrukt, was sie da offen hatten mit Alonso's Foal dann so. Ein guter Freund, der ist jetzt untot, der ist verlassen, der ist der Böse. Und ja, sind coole Sachen. So kann man natürlich auch einen Revamp erklären. Definitiv. Ne?
Ja, das ist die können damit auch problematische Lore erschlagen. So, wenn sie nicht wissen, wie sie was erzählen sollen. Aber es sind aber 10 Jahre vergangen, dann machen sie auf einmal was anderes. Und dann wird einfach nicht genau manche Sachen dann nicht erklärt. Also Sachen, wo sie Probleme haben, das zu füllen oder so. Oder wo sie es auch nicht füllen wollen, weil sie sich denken, ha, wir können es auch nicht weglassen, wenn wir es mit normalem Tempo vorgehen. Aber es ist eigentlich auch irrelevant für den Hauptplot oder so. Durch so Zeitsprünge kannst du solche Sachen erschlagen. Also sagen, ist jetzt anders.
Ja, voll. Also da gibt's schon. Ja, da gibt's schon geile Sachen.
Ja. Ne? Also, wenn du zum Beispiel, wenn du unbedingt willst, dass die Agentum-Dämmerung komplett irgendwie sich verschwindet und dann müsstest du das eigentlich alles darstellen, wie die sich auflösen und sonst irgendwas. Aber wenn du einen Zeitsprung machst, kannst du das halt Aber wegwischen erklären. So.
Ja, klar. Ja, nee, das passt. Wir haben hier noch eine Frage, die finde ich noch ganz cool. Ist Elun ein Lightlord und das Gegenteil der Voidlords?
Plausibel, wenn sie die Naru erschaffen hat und wir ein symmetrisches Universum wollen. Das sind so die Annahmen. Wenn du das beides annimmst, also symmetrisches Universum und sie hat die Naru erschaffen, dann ist es auf jeden Fall plausibel. Was cool wäre, wenn sie auch eine Analogie dann machen würden, wie mit den Naru, dass die Naru zu Void-Narus werden können, dass Lightlords zu Void-Lords werden können oder vielleicht sogar umgekehrt.
Also ich seh das auch gerade so, also ich fänd's cool so, spekulativ gesehen, Azeroth, Elun, ich sehe es immer noch als eins. Also entweder so, Azeroth ist in der Mitte die Realität und Elun ist tatsächlich ein Lightlord außerhalb und Dimensius ist der andere Lightlord, der ist der Voidlord dann und die kloppen sich halt um die Realität und ist quasi wie, wenn ihr in der Höllenfeuer-Halbinsel seid, ihr seid da an der Fleck von diesen PvP-Dingern, da, wohin sich das verschiebt, dahin weht der Wind so quasi, ne? Und wir sind momentan ziemlich neutral eventuell, weil die Titanen da eine Ordnung erschaffen haben, das Licht wurde abgeschnitten und die Leere genauso. Und Xalatas ist dann das Töchterchen oder die erste Generälin, Ziehtochter, wie auch immer, von Herr Dimensius auf der Seite. Und wir müssen gerade noch das Pendant dazu finden auf der Lichtseite. Und das finde ich gerade die viel spannendere Frage, wer könnte das dann sein auf der Lichtseite? Wenn Xalatas das auf der leeren Seite ist, weil wir kennen Blizzard, die müssen immer irgendwie so eine Symmetrie da reinpacken. Ist es Anduin? Ist es
Machen sie nicht immer. Es gibt schon Beispiele, wo sie es nicht gemacht haben, würde ich sagen.
Ja, aber du weißt ja, dieses, ne, ist immer gleich. Also haben wir oft, sagen wir es mal so.
Haben wir oft, ja. Ja. Aber wer Fanboys würden sagen, Irel.
Ja.
Aber, ja.
Ich wurde aber hart kritisiert für meine Aussagen zu Irel im letzten Video, ne?
Ja, ist auch in Ordnung. Ist auch in Ordnung. Jeder kann Irel cool finden. Ich glaube es nicht, dass sie noch relevant wird. Es ist halt eine abgeschlossene Geschichte aus meiner Sicht. Ja.
Ich meine, ich fand sie auch cool, so ist nicht. Das will ich nochmal hier nur mal, deswegen gut, dass wir da gerade nochmal drauf kommen. Ich fand sie cool und ich weiß auch, dass einige sie gemocht hatten. Aber sie ist halt nicht dann gleichzusetzen. Das wäre dann Medan, der ist halt weg. Ich glaube nicht, dass Medan nochmal irgendwie kommt. Auch Medivh nicht. Medan ist weg,
ja. Velen ist auch zu lange raus, ja. Zum Beispiel.
Sowas wie Medivh oder wie Venari. Das sind so die Kinder, so die Playballs der Mitte, der Neutralität, der Realität. Die versuchen immer, dass das nicht dahin geht, so. Aber dann würde ich Anduin noch nicht beim Licht sehen, weil Anduin wäre nicht derjenige, der sagen würde, oh, wir müssen jetzt gucken, dass Azeroth Richtung Licht wandert, weißt du? Das müsste ja schon fanatischer sein.
Wenn wir dieses Symmetriethema weiter aufgreifen und wir überall Symmetrien wollen, Dimensius ist männlich, Elun ist weiblich. Xalatas ist weiblich, da müsste Xalatas müsste männlich sein, ne? Damit du halt immer diese gespiegelte Symmetrie hast. Also bräuchten wir männlichen Charakter.
Tyralion ist
Anduin ist natürlich aufgebaut so, aber
würde er wollen, du müsstest dann einen guten, krassen Grund erfinden, sagen, dass die Realität kacke ist, die Mitte ist kacke und Leere ist sowieso kacke, dass er sagen würde, ja, okay, da müssen wir wirklich gucken, dass es zur Licht drüber geht.
Aber ich glaube,
der Rati-Kaiser.
Ich bin mir unsicher über Anduins Stellung zum Licht aktuell.
Ja.
Bin ich mir sehr unsicher.
Ja,
wir haben zwar jetzt einen Halssturz, hat er irgendwie so halbwegs wieder zurückgefunden, aber das, was Anduin beeindruckt hat in Halssturz, nach meiner Interpretation, wie ich das gespielt habe, war nicht das Licht. Mhm. Was ihn beeindruckt hat, war Ferim.
Ja, genau, und die Hoffnung.
Ja, ja, das waren die Leute da, die Arati und was sie gemacht haben und wie überzeugt sie gehandelt haben und so weiter, dass sie eingestanden sind für ihren Glauben und sich gewehrt haben gegen die Ruber und gegen die Kobis und so weiter und auch gegen den inneren Widerstand. Das hat ihn beeindruckt, nicht das Licht an sich.
Genau, und dadurch hat er wieder Glauben an sich und dadurch kann er überhaupt wieder Glauben nutzen. Nicht, dass er jetzt fanatischer oder sowas in dem Sinne geworden ist, auf gar keinen Fall.
Also bei Anduin geht es aktuell nicht an den, also bei Anduin Charakterentwicklung geht es gerade nicht um Anduins Glaube an das Licht, sondern bei Anduins Charakterentwicklung geht es gerade um den Glauben an sich selbst und an Ideale und welche und warum.
An das Licht hat er ja immer geglaubt, nur er hat sich ja unwürdig gefühlt, dem Licht gegenüber.
Er hat sich unwürdig dem Licht gegenüber, genau. Und ich glaube auch, dass er es nicht akzeptieren würde, wenn das Licht sagen würde, yo, du bist unser Hero. Nicht so wie Illidan. Illidan sagt, nee, ich bin mein eigener Herr. Das würde Anduin nicht sagen, sondern Anduin würde sagen, nein, ich verdiene das nicht.
Aber ganz im Ernst, wo du Illidan sagst, habe ich ja schon mal vor ein paar Folgen gesagt, das wäre für mich ein Kandidat auf der Lichtseite. Der Dämon in ihm wird krass geläutert, wie Xera es vorgehabt hat. Er wird Licht-Demon-Hunter. Und der könnte, der könnte einfach so krass passen zu so vielen
Sachen. Aber nicht, weil er sein will, sondern weil er sein muss.
Ja, genau. Es muss so sein.
Er ist nicht Batman, weil er Batman sein will, sondern weil die Leute
weil
Batman
wir brauchen. Ja. Ist so. Aber das, da sehe ich Illidan. Ich glaube, das war auch von Anfang an geplant. Ich glaube es nach wie vor. Und ich glaube, Illidan könnte der krasseste Light-Dude werden. Ey, das wäre so geil. Ich meine, ja, bin ich dabei. Ansonsten würde ich noch sagen, und vor allem, es muss schmerzen. Es muss ihn fast zerreißen. Und jeden Tag muss er hart dafür kämpfen, damit er jedes Mal wieder sagen kann, und was hast du geopfert, Bruder?
Ich fände es auch dann so krass, wenn er so wäre, dass jedes Mal, wenn er seine Kräfte benutzt, dass er danach so zu Boden stürzt und rumkriecht und keucht und so, weil es ihn zerreißt. So.
Ja, ist so. Genau, weil der innere Dämon dann, der Lichtdämon dann, wie auch immer, vollschreit. Vielleicht lutscht er auch den, wie heißt der nochmal, diesen Licht-Schreckenslord? Vielleicht lutscht der den dann einfach. Ja, Lord Traxion, vielleicht verschluckt er den. Weil wäre wieder Illidan, er muss es ja tun. Nicht Xera schenkt ihm die Gabe. Nein, er opfert wieder einen anderen. Kennt man ja von ihm, da kann er ja ziemlich gut. Ja, sowas. Ansonsten würde ich behaupten, der jetzige Anführer des Scharlachroten, der auch immer da ganz, ganz oben hinter steckt, vielleicht auch hinter dem Arathi-Imperium, der oberste Kaiser, vielleicht ein Ur-Ur-Ur-Mega-Naru oder so. Das könnte dann das Licht-Pornbon sein. Weil Illidan sehe ich schon als einer der Neutralität, der versucht eher das Gleichgewicht zu halten.
Mhm.
Aber so Lichtgläven Illidan, boah ja. Es gab
aber ich weiß auch nicht, ob ich diese Symmetrie, ob ich der glauben soll. Das ist so, ich habe viele Zweifel. So, ne? Aber ja, ich glaube, Illidan wäre ein guter Charakter dafür. Ansonsten wird es halt echt schwierig. So, der Imperator und so, das sehe ich nicht, ehrlich gesagt, wenn du das sagst.
Mhm.
Weil über den wissen wir so wenig und dann kommt irgendwie ein Charakter um die Ecke, den wir nicht kennen, dann wird er gleich zum obersten Chef gemacht und so. Hm. Weiß ich nicht.
Ja, guck mal hier. Ich mach mal. Warte.
Ja.
Ach shit, hier sieht man das Thumbnail dann nicht. Oh Mann. Ich habe dazu nämlich einmal ein Video gemacht. ich mach mal schnell so. Da sieht man es kurz hier oben. Ich habe dazu mal ein Video gemacht. Es gab ja eine Form von Illidan. Also es gibt ja jemand, der sich mal damit auseinandergesetzt hat, Illidan in Licht zu machen. Wir wissen nicht, ob das aus welcher Feder das stand. Aber es ist fake, wissen wir alle. Aber das fühle ich. Also ich fühle Illidan einfach in dem Bereich extrem.
Ja, ich fände es auch cool. Ich fühle ihn
extrem, was das
wäre auch ein guter Weg, weil die Frage ist ja, wie man Illidan weitermacht. Das wäre eine Möglichkeit. Und da könnten sie auch irgendein witziges Zitat wieder bauen, sowas wie, ne, wo er meinte, I am my scars oder so. Und dann, wenn er den Lichtlord oder so aufsaugt, dann sagt er irgendwie sowas wie, I need more scars. Reißt es dein Körper noch mehr auf. So.
Wie gesagt, Illidan hat einfach, es spricht so viel dafür, dass Illidan das sein könnte, aber auch so vieles sein könnte. Illidan ist halt einfach der Ultimate Joker, den wir für die Zukunft generell noch haben.
Das stimmt. Jedes Mal, wenn wir so Avatar brauchen für irgendwas, ist Illidan.
Wenn wir eine harte Entscheidung brauchen, wenn wir einen harten Weg gehen müssen, Illidan. Eigentlich war es auch Sylvanas. Sylvanas wurde jetzt leider halt komplett gewastet dann in dem Bereich, aber Illidan ist weiterhin derjenige und dem ist keiner böse. Dem ist einfach keiner böse. Der kann keine Ahnung was machen. Der kann sogar Malfurion auflutschen und die Leute würden es feiern. Es ist, ich weiß nicht, was er an Scheiße bauen müsste. Hätte Illidan den Baum abgefackelt, der wäre nicht untergegangen. Ehrlich. Mhm. Wäre nicht gewesen, nicht wie Sylvanas.
Nicht wie Sylvanas, das stimme ich zu. Aber ich glaube, ja. Ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall.
Weil Illidan ist schon. Ist crazy. Und ganz im Ernst, gib mir Illidan zurück. Egal wie, aber gib mir Illidan zurück. Der ist halt geil.
Illidan hat mehr Narrenfreiheit, wie man so schön sagt.
Und der darf ins Extrem. Der darf einfach immer ins absolute Extrem gehen.
Ja, aber der ganze Charakter ist so geschrieben. Also er war schon immer so. Selbst in jüngsten Jahren war er ja so, dass er richtig Bullshit gemacht hat, nur um Tyrande zu beeindrucken.
Ja, also genau, er ist nicht nur so, dass er um die Welt zu retten halt diesen ganzen Extremscheiß macht, sondern auch wenn es um egoistische Sachen geht, wie er bräuchte jetzt mal einen Schädel als gutes Schmuckstück, seine große Liebe will er beeindrucken, egal was, in welcher Art und Weise, er sagt immer, nö, das ist jetzt mein Ding und darauf Bock, egal wie der Weg ist, das machen wir jetzt. Ja.
Stimmt schon, der hat so geschrieben. Der hat nicht diese, bei Sylvanas hast du verschiedene andere Probleme wie Verantwortung, ne? Sylvanas hat die Verantwortung für die Verlassenen und so. Sowas hast du bei Illidan nicht. Illidan hat die Verantwortung für niemanden, nicht mal richtig für seine Illidari.
Ja, und die hat man ihm damals auch komplett weggeschrieben, als er seine Magier dann Kollegen aufgesaugt hat. Und wie du schon sagst, bei den Illidari war es ja ganz klar so, ja, dass das Anfang an in der Klassenkampagne war, ey, Illidan hat hier nicht mehr das Sagen. Wir müssen direkt jemanden finden, der jetzt hier das Sagen hat. Das ist ja der Abschluss der Startquest. Sich von Illidan zu lösen, aber entweder den Ideologie von Illidan zu folgen oder eben der abzuschwören. Kanonisch gesehen folgen wir der Ideologie von Illidan weiterhin als Demon Hunter.
Illidan ist auch so ein Charakter, der könnte uns eins reindrücken inhaltlich, weißt du? So, wenn wir irgendwie gewonnen haben am Ende von The Last Titan oder so, dann sagt er sowas wie, ha, ihr glaubt nur, weil wir Amantul und Sargeras besiegt haben, sei alles in Ordnung oder so.
Aber dann, der hat krasseres gesehen.
Ja.
Der hat viel krasseres schon gesehen. Aber das ist perfekt, was gerade im Chat steht. Wenn Sylvie einen Riss im Himmel macht, ist scheiße. Wenn Illidan einen Riss macht, ey, Argus, geil. Ja.
Ja, stimmt, er hat das gemacht, ja.
Ist schon wild. Ist schon wild. Und überleg mal, wie viel Scheiße der gebaut hat. Wie viel Scheiße der gebaut hat. Das ist so krass. Aber ja, er darf's. Ich mag Illidan. Er ist halt auch so simpel, ne? Und dahinter, die Sache ist simpel. Man kann es einfach nachvollziehen. Und ich glaube.
Illidan ist halt ein 14-Jähriger, also erkläre ich das nochmal, ne? So, er ist ein bisschen übermotiviert und.
Aber ein gepimpter 14-Jähriger. Ein 14-Jähriger, der dem du die schwarze Amex-Karte halt in der Hand drückst. Weißt du, so ein 14-Jähriger ist das.
Und der ist auch immer noch verschossen in seiner Jugendliebe. So. Ja. Der hat sich nie was getan. Der hat sich in dieser Hinsicht nie weiterentwickelt.
Ja, voll. Und irgendwie viele sehen, glaube ich, den Mut oder die Dummheit, diese Entscheidung zu treffen. Das feiern halt viele, ne? Dieses, ja, guck mal, der nimmt diesen Weg. Obwohl wir alle wissen, das ist scheiße, was er gemacht hat, so. Ja, ist schon geil.
Ja. Gut. Sind wir durch, oder?
Wir sind durch. Wir haben heute wieder viel, ne? Also, wir haben eigentlich auch so gut wie alles beantwortet, würde ich behaupten. Also, das zweite Q&A. Danke übrigens an die alles mögliche Feedback zum ersten Q&A, also die letzte Folge, geht durch die Decke wie Sau auf Spotify und auf YouTube. Auf YouTube ist es schon relativ gut, aber gerade auf Spotify und auf Chromie.de ist die Folge absolut durch die Decke gegangen, quasi doppelt so hoch wie sonst. Ich glaube, wir sind all over bei über 30.000 gerade eben in einer Woche. Das ist absolut what the fuck. Crazy, vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, aber vielen, vielen lieben Dank, Dean. Danke.
Aber vielen, 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 vielen Dank.
Aber jetzt doch ultimativen Sargeras, Illidan, Amantul Dank. Just saying.
So.
No?
Also vielen Dank. So gut hätte sich nicht mal Gott, Kaiser, König, Magus bedankt.
Du musstest jetzt noch ein, ne? Also.
Ja.
Ja. Also selbst Magus würde jetzt Danke sagen. Selbst der würde die Demut, jetzt würde er die Demut erkennen. Jetzt. Vorher nicht. Aber jetzt wäre er demütig. So.
Darauf eine schöne Maßbier, so.
Ich nehme Holy, Mann. Danke dir für die geile volle Chat. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Und Zuschauer da draußen an den Endgeräten, vielen lieben Dank, dass es euch gibt. Wir machen weiter. Bis zur nächsten Folge.
So machen wir's. Ciao. Tschüss.